Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
Weißt du eigentlich, wie oft du das schon vorgelesen hast?
Naja, wenn wir nach den Episodenzahlen gehen, dann sind es 196, aber das war nicht von Anfang an. Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung, vielleicht 100, 120 Mal oder so?
Bestimmt, ja. Aber du hast schon gesagt, Episode 196 haben wir heute und das heißt, die 200. Episode steht in knapp 4 Wochen bevor, nämlich am 16.05. Und wie ihr wisst, wollen wir, dass ihr dort zu Wort kommt, also schickt uns eine Sprachnachricht entweder in die WhatsApp-Gruppe oder auch an redaktion@soundandrecording.de mit euren Fragen an Klaus und mich oder euren Anekdoten, die ihr mit dem Podcast verbindet, oder erzählt uns einfach, wo hört ihr uns, wie oft, welche Themen interessieren euch am meisten oder auch, was habt ihr aus dem Podcast mitgenommen, was hat euch in der Musikproduktion weitergemacht, sei es ein Tool, sei es irgendein Trick, Mixing, Mastering-Trick, Musikproduktionstrick, Mikrofonierung, egal. Erzählt uns einfach, was ihr uns mitteilen wollt und schickt das Ganze an redaktion@soundrecording.de oder eben, wie gesagt, auch in die WhatsApp-Gruppe. Und ich habe festgestellt, vielleicht traut sich der eine oder andere, keine Sprachnachricht zu schicken oder ein Reel oder sonst irgendwas. Deshalb haben wir uns gedacht, ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben und wir lesen die halt hier vor. Also auch die Info an alle, die eine Sprachnachricht schicken oder ein Video. Das wird hier dann auch live gesendet, beziehungsweise dann halt auch natürlich im Podcast, nicht nur live. Und wir verlosen unter allen Teilnehmern ein Sound Recording Abo, ein Studioszene 3-Tages-Ticket, 2 Fame Orbital 8 Studio-Lautsprecher, die Lizenz von Masterplan von Musikhack, also ein Mastering-Plugin, und ich glaube so, der Hauptgewinn ist der Zoom H6 Essential Recorder. Ich weiß nicht, Klaus, weißt du, wo wir da liegen? Ich glaube bei...
Also der war mal, glaube ich, so um die plus minus 300 Euro, aber das war jetzt nicht die Essential-Version, sondern der ganz normale. Aber boah, bin ich gerade nicht up to date. Warte mal, ich google
glaube,
mal parallel.
So, yeah, müssen so,
frag mal unsere 300. Freunde vom Store hier, was die denn für so einen H6 haben wollen. Da kommt direkt auf der Startseite kommt der H5 mir entgegen. So, aha. Zoom H6... Aha, Essential, 329 Euro.
Ja, also lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Also Einsendeschluss ist der 10.05. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Jawohl, und jetzt freuen wir uns auf diese Episode.
So sieht's aus. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 196. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder auf Play gedrückt habt. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz.
Und ich mit, fällt mir gerade kein Vergleich ein, Marc Bohn, schönster Chefredakteur der Welt, darf ich nicht mehr sagen. Aber mir kommt so vor, als ob die Episode 200, beziehungsweise die Werbung, die wir dafür quasi machen, ne, schickt uns eure Kommentare und so weiter und so fort. Das ist irgendwie die neue Studioszene-Werbung, oder?
Ja, die kommt ja dann danach auch wieder.
Ja, wenn 200. Episode vorbei ist, überlegen wir uns was Neues, wenn wir bei euch ärgern können. Ne?
Ich habe heute nochmal die Umfragen durchgelesen zum Jahresrückblick 2023 und dann haben da die Leute schon gefragt, Marc, wann findet denn die Studioszene 24 statt? Also ich glaube, die Leute freuen sich wieder auf die Studioszene-Werbung.
Ja, ich freue mich da auch schon drauf. Also jetzt weniger auf die Werbung als auf die Studioszene, aber naja, dann weiß man, es ist nicht mehr ganz so weit hin. Ne?
Genau, wir haben ja auch schon viele liebe Grüße hier aus Hamburg. Genau, aber kommen wir jetzt zu unseren Gästen. Nämlich heute sind zu Gast Manfred Lutz und Dirk Berger von der Band Tacheles. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hi.
Wir sprechen heute darüber, wie die Albumproduktion der Band Tacheles ablief mit dem Namen Manchmal, wenn ihr schlaft. Ich glaube, die Herausforderung bei dieser Produktion war eben, dass die insgesamt sechs Musiker zwischen 30 und 48 Jahren halt auch mit dem Alltag hin und her jonglieren müssen, also Familie, Job und andere Geschichten einfach unter einen Hut bekommen müssen. Und sie haben es trotzdem geschafft, innerhalb von 18 Monaten selbst ein Album aufzunehmen mit insgesamt 10 Songs. Ja, und wir sprechen über die Herangehensweise, die einzelnen, den Aufnahmeprozess, Mixing und Mastering und auch über weitere Herausforderungen, die so die Produktion mit sich gebracht hat. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne das wie immer über die Kommentarfunktion auf YouTube, Facebook, LinkedIn und Instagram tun. Oder teilt einfach mal eure Erfahrungen mit uns zum Thema DIY-Band-Recording oder ja, DIY-Albumproduktion. Ja, ihr beiden, dann kommen wir mal einfach mal direkt zur Band Tacheles. Manne, ja. Was kannst du uns zum Genre und der Besetzung der Band sagen?
Ja, die Besetzung ist das, was man, glaube ich, eine klassische Rockbesetzung nennt. Zweimal E-Gitarre, Akustikgitarre, Schlagzeug, Keyboard, mehrstimmige Gesänge. Und das Genre würde ich einfach sehr langweilig als Rock bezeichnen. Mhm. Mit Ausflüge in, dann kann man anfangen mit Folk, Amerikaner, Punk auch. Aber ja, E-Gitarre, Drums und Bass ist gleich Rock.
Quadratisch praktisch gut.
Okay, und Dirk, wie sieht denn so euer Bandleben aus unter der Woche, wenn ihr jetzt nicht gerade ein Album produziert?
Ja, also wir sind alle berufstätig, keiner jetzt hauptberuflicher Musiker. Jeder von uns hat einen ganz normalen Job. Ich bin in der Veranstaltungstechnik beheimatet, im Live- und Veranstaltungsbereich. Von Haus aus auch Tontechniker ist eigentlich so mein Steckenpferd immer gewesen. Mhm. Und die anderen Kollegen, Lehrer, Fahrlehrer, ja, Altenpfleger, was halt so dabei ist mit Schichtarbeit und allem Zip und Zap.
Okay, und das heißt, deine Erfahrung aus dem Bereich der Tontechnik hat wahrscheinlich dann auch, ja, ich sag mal, die Albumproduktion unterstützt. Konntest du da ein bisschen was mit reinbringen?
Direkt tatsächlich nicht, weil ich tatsächlich ein reiner Live-Techniker bin. Ich habe nie im Studio gearbeitet. Mhm. Aber natürlich habe ich da Kollegen, die auch in dem Bereich arbeiten, die uns da stark unterstützt haben von Anfang an, da beratend im Hintergrund immer tätig waren. Und ich konnte natürlich auch Einfluss drauf nehmen jetzt, was für Geräte wir anschaffen, mhm, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, um da einfach unser Recording-Equipment mit einem guten Budget irgendwie auf gute Beine zu stellen.
Okay. Ich meine, jetzt haben wir ja eben über die Besetzung kurz gesprochen auch, aber vielleicht, was ist denn deine Aufgabe innerhalb der Band?
Ich bin Songschreiber, Texter, Gitarrist und Sänger.
Okay, das heißt, du schreibst die Songs, schreibt ihr die gemeinsam oder wie sieht das aus?
Nee, ich schreibe die, ja, das hat sich, also ist eigentlich schon immer so, alle vertrauen mir da. Mhm. Und für mir fällt es halt auch einfach leicht. Das ist, wird der ein oder andere Songschreiberin da draußen kennen, sowas, dass man setzt nicht hin und schreibt einen Song, sondern der passiert. Mhm. Und mir passiert es relativ häufig und meine Jungs helfen mir tatsächlich dann quasi meine Visionen da umzusetzen, ja. Okay, also arrangieren tun wir gemeinsam, auf jeden Fall immer.
Also Manfred kommt dann mit einem Song in den Proberaum, spielt den uns vor, ja, also mit Gitarre und dann hören wir uns den an. Dann hat natürlich jeder Ideen und dann geht es eigentlich relativ zügig dann gemeinsam dran, den Song dann als Song insgesamt dann auch als Band passieren zu lassen. Mhm. Ist auch vielleicht ein bisschen wie bei anderen Bands, also wir knöpfen uns nicht so Teile vor, sondern uns als Band ist immer ganz wichtig, dass wir so den Song im Ganzen erfassen mit Intro, Bridge, Pre-Chorus, Refrain und allem und Solo-Teil und so. Da sind wir eigentlich in einem relativ frühen Stadium so, dass wir eigentlich den Song durchspielen wollen und nicht jetzt so uns auf die Einzelteile stürzen.
Was ist da dein Part, Dirk?
Ich bin so ein bisschen der das sortiert. Also im professionellen Kontext wird man das MD nennen wahrscheinlich, Musical Director. Ich nehme quasi die Einflüsse auf, die Wünsche von den einzelnen Musikern. Ich dokumentiere das Ganze dann auch. Ich schreibe die Leadsheets, die Abläufe dann und so, weil natürlich immer große Lücken sind zwischen den einzelnen Proben. Sparen wir uns da halt viel Zeit irgendwie, weil wir halt nicht diskutieren, haben wir den jetzt zwei- oder dreimal gespielt oder sowas. Mhm. Also das bin im Prinzip so der Archivator, Dokumentation, ganz wichtig. Und für das Ganze dann auch zusammen, ja, ich versuche immer auch alle Musiker zu hören, auch dann zu gucken, was macht der Einzelne. Also ich bin wirklich der versucht, die ganze Band musikalisch im Blick zu halten.
Okay, welches Instrument spielst du?
Ich spiele Keyboards in der Band. Mhm. Und ja, und mache auch immer die Aufnahmen im Proberaum. Eigentlich von Anfang an habe ich das ziemlich schnell an den Start gebracht. Mache dann auch die Nachbereitung, also lade dann die Proben auch hoch in der Dropbox, einfach, dass ja jeder drauf Zugriff hat. Mhm. Und wenn es nur auf dem Weg zur Probe ist, dass man sich das im Auto nochmal schnell die Sachen von letzter Woche anhören kann, das hilft uns allen total, da einfach nur mal das zu vergeistigen. Mhm. Und dann eben nicht bei Null im Proberaum dann wieder jede Woche anzufangen.
Ja, verstehe ich. Manfred, du hast ja eben im Vorgespräch schon gesagt, heute Abend geht's, glaube ich, auch direkt wieder in Proberaum. Ja. Mhm. Wie oft probt ihr denn?
Tatsächlich, also Proben, also wir sind mindestens einmal die Woche im Proberaum. Mhm. Mhm. Was wir da machen, unterscheidet sich jetzt im sag ich mal, Endstadium der Albumproduktion, waren öfter auch mal nur Dirk und ich da. Haben noch einzelne Spuren eingespielt. Parallel dazu, in der regulären Probe, haben wir aber auch schon Songs fürs neue Album, fürs nächste Album eingeprobt und aufgenommen. Ja. Mhm. Also quasi als Demo.
Ja. Okay. Also so einmal die Woche alle, und dann gibt es aber eigentlich immer auch spontane freie Treffs, wo einer dann in die WhatsApp-Gruppe schreibt, bin oder im Proberaum, zieh neue Gitarrenseiten auf, und dann kommt noch einer dazu und dann macht man vielleicht was zusammen. Mhm. Also es ist so eine Mischung aus Proberaum und offenem Treff eigentlich auch.
Ja. Selbsthilfegruppe, ja.
Das klingt aber so, als ob der Proberaum für euch relativ schnell auch erreichbar ist, oder?
Ja. Mhm.
Unterschiedlich. Ja, also wir haben zwei, die haben einen Weg von 20 Minuten, würde ich sagen, mit dem Auto. Ich habe einen Weg von 12 Minuten mit dem Fahrrad.
Okay.
Ja. Ja. Aber es ist schon sehr nah und man kann sich gut auch spontan treffen. Und Proberaum ist halt, wir haben halt den Proberaum mit den Instrumenten und allem, der ganzen Technik. Und dann haben wir aber auch noch einen zweiten Raum, wo wir einfach sitzen können, quatschen können. Das heißt, kann sich dann noch verteilen. Also man kann dann noch parallel was machen, kann im Proberaum was arbeiten, der andere kann draußen an einem Song weiterfeilen. Mhm. Also da sind wir luxuriös ausgestattet. Tolle Räumlichkeiten.
Okay. Und habt ihr jetzt mit dem Album ein paar Live-Gigs auch geplant in der Zukunft?
Ja, also wir hatten jetzt vergangenen Samstag, die Release-Party in einem Live-Club-Kneipe bei uns in der Region, sehr, sehr renommiert, erfolgreich absolviert, zur Zufriedenheit aller, würde ich sagen. Und dann sind, ich glaube, jetzt stehen bis Oktober, glaube ich, nur 3 oder 4 Konzerte drin, aber das werde jetzt tatsächlich, glaube ich, automatisch auch ein bisschen mehr. Und man muss sagen, wie gesagt, unserer Situation geschuldet, wir können natürlich nicht jedes Wochenende spielen und auch nicht jedes zweite.
Hm, klar. Ja. Wenn wir jetzt mal in das Projekt Albumproduktion einsteigen, könnt ihr uns so einen Überblick darüber geben, ohne jetzt allzu viel in die einzelnen Prozesse einzugehen. Wie sah die Albumproduktion aus und was war im Kern eure Herausforderung?
Ich würde da mal anfangen, und zwar mit der Zeit, bevor Dirk zur Band kam. Also der Dirk, was waren es, vor 15 Jahren oder was, in der Band und dann wieder nicht und kam jetzt vor drei
Jahren jetzt wieder dazu, ja.
Und in der Zeit davor habe ich federführend mit den anderen versucht, in irgendeiner Weise Aufnahmen auf die Beine zu stellen. Mhm. Und zum einen war es das technische Unvermögen, das uns oder mich davon abgehalten hat. Wir haben eigentlich auch mal ein paar sehr gute Drum-Aufnahmen gehabt. Dann ist mir die Festplatte explodiert. Dann waren die auch weg. Und grundsätzlich muss ich aber sagen, ich glaube, der Hauptgrund, warum da nichts passiert ist, waren meine sehr hohen Ansprüche. Mhm. Weil ich dachte, entweder es wird jetzt wie eine Chris Stapleton-Platte oder es wird gar nichts und ich brauche einen Drumraum und ich brauche den Hall und ohne U87 fange ich gar nicht erst an und solche Sachen. Das war, und da muss ich auch sagen, das ist ein bisschen natürlich auch der Fachliteratur beziehungsweise der Podcast, die es da so gibt, geschuldet. Also ich, wie gesagt, no front, aber wenn man das eine oder andere anhört, ich höre euch, ich höre Benedikt Hein, wie heißt er?
Mhm. Die Self-Recording Band.
Self-Recording Band. Super, die zwei. Mhm. Studio Rockstars aus Nashville, so ein Typ. Mhm. Und so weiter. Macht alles Spaß, aber irgendwie kam ich dann in so ein Rabbit Hole, wo ich dachte, wenn ich kein U87 habe, brauche ich gar nicht anfangen, so auf die Art. Und dann, das kennt wahrscheinlich sicherlich auch der eine oder die andere, wenn du keine Zeit hast, Musik zu machen, es aber willst, bist aber zu Hause auf der Couch oder so, dann googelt man sich einmal um die Welt, guckt, was gerade toll ist und bestellt möglicherweise ein völlig unnötiges UAD-Plugin, weil gerade Sale ist. Und das ist so eine Ersatzbefriedigung, wo ich dann auch im Endeffekt mal gedacht habe, nichts davon habe ich gebraucht, außer Zeit, Muße und jemanden wie Dirk, der Ahnung hat. Und vor allem, wie er es vorhin schon angedeutet hat, sehr viel strukturierter ist als ich. Und dann ging es los. Jetzt Dirk, bitte.
Ja, wir haben uns eigentlich toll ergänzt, weil der Manfred ist halt so der kreative, freigeistige Part mit hohen künstlerischen Ansprüchen und auch natürlich Klangvorstellung. Und ich bin dann aber derjenige gewesen, der damit so einem Pragmatismus dann rein ist und dann gesagt hat, du, solange wir die Gitarre nicht stimmen, brauchen wir da keine neuen Seiten aufziehen, so auf die Art. Hab dann vieles von dem Manfreds Träumen, Wunschvorstellungen dann halt einfach relativiert und hab gesagt, hab das einfach reduziert wirklich, was brauchen wir? Wir brauchen ein paar gute Mikrofone, wir brauchen gute Preamps, wir haben den Proberaum, lass uns das Beste draus machen. Dann eben auch die Kollegen, die ich eben schon erwähnt habe, den Sascha Kohl und den Chris Geini dazugeholt, hab denen dann einfach Demo-Files geschickt vom Drum, also wir haben dann einfach recorded, haben dann denen die Files geschickt und haben gesagt, hier könnt ihr da was draus machen und haben dann einfach so das erste halbe Jahr, ja, 8-9 Monate einfach geguckt, okay, was können wir, wie können wir aus unseren Möglichkeiten einfach die beste Basis schaffen, wo man dann später eben auch die Sachen dann gut mischen kann. Das war so das erste Manöver.
Manuel, jetzt hast du ja auch eben gesagt, du hast es versucht dann halt selber zu machen und die Aufnahmen, die du gemacht hast, die wurden dann nie veröffentlicht?
Nee, das waren ja nur eins, also ein Drumtrack oder ein paar Demos, nein, es wurde nichts veröffentlicht. Ja.
Das heißt, ihr standet euch da auch so ein bisschen selber dann im Weg wegen...
Ich aus, okay. Muss schon sagen, ich,
ja. Also wirklich nicht so direkt keine, sagen,
die anderen trifft überhaupt keine Schuld, ja.
Okay.
Ja,
aber ich kann das echt gut verstehen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb wir diese Episode machen. Es muss halt nicht immer so das U87 sein, weil das nutzen halt einfach eben die ganz großen Studios natürlich auch, nicht nur ganz große Studios, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja,
so,
ja.
Es gibt aber halt auch noch wirklich Mixing und Recordings unterhalb diesem Level, was man so im Mainstream-Radio eben hört.
Ja.
Ne? Und das ist... ich glaube, man vergleicht sich da auch oft mit diesen Bands, ne? Deshalb, wie du ja schon gesagt hast, ne? Und ich glaube, da muss man dann halt auch eben mal weg von diesem Gedanken und es muss nicht immer das U47, U87 oder so sein, oder Klaus, was meinst du?
Ja, absolut. Das haben wir auch schon öfters gesagt. Also gerade die Audiotechnik hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren so stark entwickelt und wir sind auf so einem Qualitätsniveau, wo man sagen muss, also selbst mit einem Mikro um die 100, 200 Euro kriegst du schon richtig gute Aufnahmen hin. Nimm ein Audio-Interface in der gleichen Range, die Wandler da drin. Ja, natürlich geht es immer noch besser nach oben hin, aber da wird es dann auch ganz schnell sehr viel teurer. Also eigentlich gilt da schon so die klassische 80-20-Regel. Also mit 20% des Budgets hast du im Endeffekt schon 80% der Leistung abgedeckt. Ne? Und also man ist total verwöhnt eigentlich heute. Und gerade jetzt auch, wenn man auf den Plugin-Bereich guckt, das ist ja... Wahnsinn einfach, was für wenig Geld heute zu haben ist oder für gar nichts.
Ja, also das muss ich auch sagen, jetzt ohne die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren wäre das auch nicht möglich gewesen.
Genau.
Jetzt ein Album für uns in der Qualität. Also wir sind echt super zufrieden mit dem Ergebnis, was jetzt am Schluss rausgekommen ist. Und wäre vor 10, 15 Jahren nicht möglich gewesen. Also dann eine Bandmaschine leihen, ohne Computer, die Audio-Interfaces, dass man selber so viel voreditieren kann auch, ohne dass man dafür ins Tonstudio muss. Undenkbar. Okay. Ja.
Wenn ich mal das Konzept kurz oder beziehungsweise das Projekt kurz zusammenfasse, das heißt, ihr habt die Spuren alle im Proberaum aufgenommen, hattet Unterstützung, Und hattet ihr auch eine Art Pre-Production?
Also Pre-Production insofern, dass wir manchmal wieder von vorne anfangen mussten mit den Songs.
Okay.
Weil wir am Anfang uns ein bisschen vergaloppiert hatten mit den Geschwindigkeiten. Da haben wir halt so eingespielt, wie wir es gefühlt haben und dann hinterher halt festgestellt, ah, nee, das, so können wir es nicht aufnehmen. Und da haben wir ein paar neue Anläufe gebraucht. Aber als es so abgeschlossen war mit dem Setting, wie wir aufnehmen möchten und wie wir dann auch mit den Aufnahmen verfahren, haben wir eigentlich direkt angefangen aufzunehmen, ohne eine Pre-Production.
Okay. Wie habt ihr die Aufnahmephase gestaltet, beziehungsweise wie oft habt ihr dann aufgenommen?
Also wir haben uns dann schon jede Woche getroffen und auch manchmal noch ein zweites Mal. Wir wollten die Songs als Band einspielen, damit wir eben den Bandgroove haben, haben dabei aber bewusst auf komplett Mikrofonierung außer am Schlagzeug verzichtet, damit wir das Schlagzeug eben möglichst einzeln haben, ohne übersprechende Gitarrensignale oder noch Vocals, die über eine PA noch mitlaufen. Also wir proben mit Kopfhörern zum Beispiel schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und und haben dann einfach die Sachen als Band eingespielt. Dabei drauf geachtet, ist Schlagzeug tight? Ja, gefällt uns das Schlagzeug? Das war dann der Fokus, weil wir da möglichst wenig noch editieren wollten im Nachhinein. Und haben dann danach die ganzen einzelnen Spuren von den einzelnen Musikern dann darüber eingespielt. Das war so grundsätzlich der Prozess. Und es war natürlich fließend, weil man dann 2-3 Songs eingespielt, ist dann schon bei anderen Songs in die Einzelspuren. Parallel hat man da den nächsten Song mit dem Schlagzeug eingespielt. Und auch da war ganz, ganz wichtig in der Projektphase, ich habe dann eine Tabelle gemacht, wo man einfach klar war, okay, da haben wir schon den Bass eingespielt, da haben wir schon die Gitarre eingespielt, weil man das ansonsten vergisst, wenn man das halt nicht in einem kontinuierlichen Prozess macht. Weiß man einfach 4 Wochen später nicht mehr, haben wir da jetzt schon die Backing Vocals eingespielt oder nicht? Oder wie ist denn da der Status?
Und du eigentlich? Hast trotzdem vergessen. Das war die Kunst.
Ja.
Ja. Ja, sehr gut. So, ihr habt das Ganze in eurem Proberaum aufgenommen. Was ist die Herausforderung an einer Proberaumaufnahme? Ich stelle es mir als erstes so vor, die Raumakustik ist ein bisschen problematisch.
Ja, wir haben tatsächlich da auch von so, ich habe hier so ein Buch, Drum Recording, Treatment. Da stand, im Endeffekt steht da drin immer am Schluss, man soll sich einen Akustikingenieur holen oder den Raum ausmessen und so weiter. Geht alles nicht. Also das war für uns unrealistisch. Also haben wir den so getreated, dass er aussieht wie getreated. Aber er klingt tatsächlich gut, wir haben zum Beispiel als Bassfalle in jeder Ecke diese Rockwool-Rollen. Kennt ihr die?
Ja.
Die zum Innensparrendämmung und so. 2 aufeinander und tatsächlich die dann noch schön verkleidet, dass es eben aussieht wie wie im Internet. Und irgendwelche anderen Dämmer mit Diffusoren, wie auch immer, an die Wand gehängt, eigentlich auch. Das war halt so ein Spleen, ne? Wie man sich früher eine Spielkarte ans Fahrrad gebastelt hat, dass es klappert irgendwie so eher. Aber im Endeffekt, es klingt wesentlich besser als vorher. Wahrscheinlich sind es vor allem diese Rockwool-Teile. Dann, wir hatten mal den Ansatz, im Proberaum soll wenig sein. Nee, das ist ja Quatsch. Wir haben also eher wieder dann vollgeknallt mit Material. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, war das jetzt ein Podcast, ein Buch oder sonst was, aber das war eine schöne Faustformel, die ich da mal gehört habe. Je kleiner dein Raum ist oder je schlechter getreated und so weiter, umso toter soll der Sound sein, weil du wirst da nie irgendeinen Profi-Sound rauskriegen. Also sollte muss man sich einfach dran gewöhnen, man kann mit dem Raumsound da nicht so arbeiten wie in einem tollen, getweeteten großen Studioraum.
Wir sind dann sogar ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, haben den Raum dann zu tot gemacht und dann haben wir aber dann auch mit den Files, die ich da vorher den Kollegen geschickt habe, auch wieder Absorber abgehängt in der Nähe vom Schlagzeug, weil die einfach gesagt haben, das Schlagzeug ist zu tot, hängt da mal ein bisschen was ab. Wollen das Schlagzeug ein bisschen lebendiger wieder haben. So, und dann sind wir eigentlich zu einem ganz guten Ergebnis gekommen. Also wir haben Raumakustik wirklich aufs Drumset optimiert.
Ja, wenn du davon falsch sprichst.
Eigentlich,
Ja, sind das Messungen gewesen oder sind das einfach Recordings gewesen?
Recordings. Mhm. Also wir haben gemessen, haben wir nichts. Also wir haben im Schlagzeug 13, 14 Spuren aufgenommen, schon mit einer relativ aufwendigen Mikrofonierung, auch mit Treppenhaus noch ein Stereopärchen, weil man das der Manfred auch in seinen Büchern überall gelesen hat.
Sorry.
Haben wir einfach alles mitgenommen und war dann auch gut, weil tatsächlich dann in der Mischphase ganz zum Schluss dann dadurch auch eine Auswahl dann da war und bei manchen Songs dann tatsächlich andere Mikrofone dann zum Einsatz gekommen sind.
Mhm. Gab es weitere Herausforderungen so bei der Arbeit im Proberaum? Also ich denke jetzt mal irgendwie von, keine Ahnung, da ist vielleicht irgendeine Leitung, die rauscht oder vielleicht der Strom ist wackelig oder irgendwie sowas.
Ja, der Manfred war mit seinem Gesang immer auf den Raummikrofon vom Schlagzeug im Treppenhaus.
Nur da?
Nee, also ja, tatsächlich Schlagzeug selber war ja laut genug, aber die Treppenhausmikrofone, die waren tatsächlich halt so Luftlinie 3-4 Meter bei der offenen Proberaumtür, also ein bisschen im Industriegebiet, die Türen auflassen. Und dann haben wir da, wir haben so mobile Wände, so Absorberwände, die haben wir dann aufgebaut, so dazwischen gestellt. Das war so eine Challenge, eine kleine, die wir hatten, quasi wirklich den Begleitgesang, den alle zur Orientierung brauchen bei den ersten Takes, da von den offenen Mikrofonen wegzukriegen.
Mhm. Ja, und das hatte dann zur Folge, dass ich den Begleitgesang manchmal halt eher so reingesäuselt habe, um auch nicht auf den Overheads zu landen.
Mhm.
Was aber tatsächlich sich ja auch auf den ganzen Vibe auswirken kann. Also hätte ich da jetzt entsprechend performt, dann als Sänger in dem Fall, dann hätte das sich tatsächlich auf die ganze Performance positiv auswirken können. Das war jetzt aber nicht möglich, weil sonst wäre ich komplett auf den Overheads gewesen. Also ein separater Gesangsraum wäre schon geil, aber haben wir nicht.
Ja. Und wenn wir es jetzt mal von der anderen Seite, also von der positiven Seite aus betrachten, was sind denn für euch die Vorteile gewesen? Also abgesehen davon natürlich, ihr könnt im Endeffekt jederzeit da rein und so viel machen, wie ihr wollt, ohne dass es zusätzliche Kosten verursacht.
Ja, der finanzielle natürlich im Vergleich zu einem Studio. Aber natürlich, das ist ja quasi wie unser Clubhaus, ne? Wir haben da einen Stammtisch stehen, wo auch quasi teilweise stammtischartige Szene sich abspiele. Und da ist man zu Hause, sage ich jetzt mal. Und wir sind halt nicht zeitlich in der Lage, uns auf einen Studiobesuch vorzubereiten, so dass 5-6 Leute on point an dem Tag am Start sind.
Und also sowohl zeitlich dann auch, als dann auch dann mental, sage ich einfach mal. Und so kommen halt einfach in unseren Raum, alles steht da, wo es immer steht, jeder kennt sich aus, jeder findet sein Kabel, jeder findet seinen Stecker, zack, bumm, rein, wird's gestimmt, los geht's. Also ist es halt eine gewohnte Umgebung, wo halt dann auch das wichtig ist für die Performance. Und ich denke, in einem Tonstudio ist dann schon noch mal eine Aufregung, größere Anspannung dann auch von den einzelnen Musikern, ja, jetzt zahlen wir hier 100 Euro die Stunde, jetzt müssen wir abliefern. Und das haben wir halt alles nicht. Also wir haben dann auch, wenn wir gemerkt haben, es geht nicht, haben wir es halt sein lassen, haben ein Bierchen getrunken und haben einfach ein bisschen gequatscht und haben die nächste Woche dann weitergemacht. Also das ist vielleicht ein Riesenvorteil, wenn man nicht diesen zeitlichen Druck hat.
Ja, das klingt total, dass eigentlich so ein bisschen der Vibe des Proberaums, also dieses, man kann sich auch mal gemütlich hinsetzen. Also ich meine, es gibt ja Proberäume, da ist eben nur Platz für Instrumente und eine Tür, wo es rausgeht.
Ja.
Aber dass man sich also wirklich gemütlich hinsetzen kann, dass man Zeit verbringen kann, dass das ja einfach eine wichtige Rolle gespielt hat und auch zur Entspannung beigetragen hat.
100%.
Mit Sicherheit, ja. War mir gar nicht so klar, bis du es jetzt gesagt hast, aber ich glaube,
ich freue mich auf heute Abend.
Dieser Aufenthaltsraum, der ist, glaube ich, schon extrem wichtig gewesen in der ganzen Phase, ja.
Okay.
Also es war, wenn wir uns mit unserem Sänger dann getroffen haben für Takes zum Beispiel, kam der von der Nachtschicht oder von der Tagschicht, je nachdem, wann man sich getroffen hat. Also ich habe ja, manchmal vormittags freigeschaufelt. Und dann war der halt erstmal on fire und der Puls war halt auf 180 und dann hat man erstmal gequatscht irgendwie. Und dann hat man irgendwann so was aufnehmen, dann sind wir halt rein und haben dann Ruhe was aufgenommen.
Okay. Ja, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was von der Akustik erzählt. Und dass natürlich, dass die Finanzen auch ein Problem waren. Mich würde jetzt nochmal generell interessieren, in welche Technik, in welche Ausrüstung habt ihr denn da investiert und vielleicht auch nochmal kurz auf die Akustik zurückzukommen. Ihr habt jetzt auch gesagt, mobile Wände hattet ihr auch. Das heißt, ein bisschen was habt ihr schon investiert.
Ja. Die Wände sind auch nur, dass es aussieht wie im Internet, ganz ehrlich. Braucht kein Mensch.
Also okay. Sind so Sperrholzwände mit den mit dieser Schaumstofffolie drauf getackert.
Mhm. Danke Matze, ja. Matze Paar von der Dorfkombo hat uns die ausgeliehen, danke.
Ja. Ja, bis heute hat er die.
Bis heute, ja.
Also wir haben investiert in ein gutes Mischpult, das war ganz wichtig. Wir haben ein SQ5 von Allen Heath. Mhm. Das war im Prinzip unser Interface, wo dann auch mein MacBook dann dran hing. Und dann haben wir Mikrofone, SM7 haben wir investiert. Und ansonsten hatten wir da schon einen relativ guten Grundbestand, wo wir nicht viel investieren mussten. Also Rode NT5, mhm. Audio-Technica AT4040 und ansonsten das, was halt wirklich da war. Ja, also SM57, SM58, ganz normales Equipment. Wir haben dann noch ein Bändchen-Mikrofon für Akustikgitarren. War noch eine Anschaffung und ein Preamp, da musst du über sagen, wie der heißt, Manfred.
Oh, Warm Audio 107, also dieser 1037-Klon heißt das, glaube ich, oder?
Neve-Klon
von 1073 von Warm Audio, wo ich wahrscheinlich würde unser Mischa Sascha und Dirk sage, braucht man auch nicht unbedingt, aber als der angeschalten wurde, war ich glücklich.
Hat der Manfred mehr Spaß gehabt und das ist dann natürlich auch auf der Aufnahme drauf.
Ja. Total, aber das hört sich so an, als ich habe jetzt mal im Kopf grob zusammengerechnet, hattet ihr schon einen mittleren oder eher etwas höheren vierstelligen Betrag schon investiert?
Ja, also das muss man schon, denke ich, so 4.000, 5.000 Euro muss man da schon investieren in so eine Grundtechnik, damit man dann auch erstmal eine qualitative Basis hat, auf der man dann aufbauen kann weiter. Das heißt, was ich anvisieren würde, ja.
Genau, ja, das Mischpult kommt uns ja aber dann auch live zugute.
Ah ja, okay.
Und also als Coverband würde ich es vielleicht nicht machen, aber wenn man halt eigene Songs für die Nachwelt festhalten will, würde ich sagen, lohnt sich's ja.
Mhm. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Wie viele Kanäle hat das nochmal? 48 Kanäle?
48 DSP-Kanäle, genau. Und dann 16 Inputs. Wir haben dann eine Stagebox dazu geholt, auch die 96 Kilohertz Variante, weil man eben durch das, wir nehmen mit der ganzen Band auf, musste man natürlich noch mehr Inputs generieren. Und da haben wir halt einfach die Stagebox hat dieselben Headamps wie auch das Mischpult. Und dass man da einfach, dass egal war im Proberaum, steckt man es in die Stagebox, steckt man ins Mischpult, dass man da einfach überall dieselben Preamps haben. Das war uns wichtig.
Da kann man tatsächlich sagen, in den meisten Fällen ist es ja so, im Laufe des Lebens und wenn das Hamsterrad sich weiter dreht, ist es hoffentlich so, dass man zwar weniger Zeit hat, aber dann doch irgendwann mal ein bisschen mehr Geld. Und das kam uns dann auch irgendwann zugute, ja. Mhm.
Wieso ist die Wahl gerade auf dieses Pult gefallen, Dirk? Ist das ein Pult, was du in deiner täglichen Arbeit oft benutzt hast?
Also ich bin generell Allen Heath-Fan, auch im Live-Bereich. Es ist einfach tolle Pulte, mit denen man super arbeiten kann. Ich habe viel als Monitormann gearbeitet. Als Monitormann immer die beste Wahl eigentlich. Und als FH-Mann kann man halt auch super damit arbeiten. Also für mich eigentlich das Pult, was Beste eigentlich aus beiden Welten technisch abbildet. Und von daher war ich da auch schon in der Bedienung. Jetzt muss ich mir das jetzt nicht alles beibringen. Mhm. Da war ich dann einfach schon ein bisschen fit, sage ich mal. Wir haben mit Studio One haben wir alles aufgenommen. Da hat der Manfred sich mal eine Lizenz geschossen. Und das war, muss ich sagen, wirklich von der Bedienung her super einfach, alles super zum Anschließen, super zum Konfigurieren, also jetzt nicht mega komplex. Dann auch für mich als Laie in dem Studiobereich war das eigentlich super zum Einrichten.
Alles klar.
Also ich finde die Allen Heath-Pulte eigentlich für auch jetzt einen Laien am bedienerfreundlichsten, weil es eigentlich sehr einfach aufgebaut ist und sehr intuitiv bedienbar ist.
Mhm. So, jetzt ist der Raum am Start, die Technik ist angeschafft. Dann nehmt uns doch mal mit so auf eine konkrete Aufnahmereise. Also wie sah der ganze Prozess aus?
Dirk? Bitte.
Ja, also wir haben es als Band eingespielt. Mhm. Wie eben schon gesagt, wir haben eben geguckt, passt Drums. Und dann haben wir eben, sind wir an die einzelnen Takes von den einzelnen Musikern. Das war auch spannend, wenn man sich dann da als Musiker dann auch mal hört, was man dann so spielt zum Lied. Ist auch öfters mal eine Überraschung dabei. Und da haben wir wirklich viel auch uns gegenseitig gebackupt, der Manfred und ich, indem wir da wirklich auch immer intensiv dann auch die Files dann danach angehört haben, was haben wir denn da gemacht. Und dass man da, ja, Manfred, wie hast du das empfunden, den Prozess, wenn man sich dann im Proberaum abends freut und am nächsten Morgen dann die Files anhört?
Ja, das kommt natürlich darauf an, was man erwartet. Also es war ja jetzt, also überwiegend, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich positiv gestimmt beim Anhören. Mhm. Es gibt natürlich schon so diesen Kater-Effekt manchmal, aber der Kater, der ist doch meistens wahrscheinlich sogar verdient. nee, ich muss sagen, hätte ich jetzt früher auch nicht so gesehen, aber wenn ich es jetzt so sehe als Teil von einem Prozess, vor allem jetzt, also jetzt bin ich da ganz entspannt, was das angeht, weil ich weiß, was unser Mischa Sascha da rausholen kann, dann kann ich das quasi für mich schon reinrechnen. Ich höre das, denke, okay, und hier und da so und so, könnte man noch und so weiter und weiß aber, dass das schon eine sehr gute Basis ist, damit dass ein Profi echt viel rausholen kann. Und das entspannt mich, also in der näheren Vergangenheit und definitiv fürs zweite Album schon, ja.
Also wir haben uns da, glaube ich, auch super ergänzt, weil auch da halt der Manfred das Künstlerische halt eher im Blick hatte und ich eher das Technische. Das war eigentlich eine super Aufgabenverteilung, weil ich habe dann halt eher geguckt, rauscht es, knackt es, brummt es irgendwo. Sind die Takes sauber im Sinne von technisch sauber eingespielt? Ist ja zu nah am Mikrofon beim Singen und sowas, ja? Und der Manfred dann eher so die Phrasierung oder hier fehlt das Wort noch oder es müsste eigentlich hier so sein oder dann eben auch tonal, dem da besser ist als ich, was die Zweitstimme angeht. Und da haben wir uns, glaube ich, echt toll ergänzt, um dann wirklich zu sagen, okay, das sind gute Takes. Er in der Beurteilung künstlerisch, ich in der Beurteilung technisch. Und das Editing haben wir auch selber gemacht. Da habe ich mich dann sehr fit gemacht in der Engine, dass man eben, wenn man die Files dann auch dann mischt, dass man dann mischen kann und nicht mehr editieren muss. So, das haben wir eigentlich auch relativ früh erkannt, dass man da sehr, sehr viel selber machen kann beim Editieren. Welchen Take nimmt man, wie schneidet man das zusammen und so weiter.
Und wie seid ihr da hingekommen, dass ihr diese, ich sag mal, guten Basisaufnahmen geschaffen habt? Also war das viel Learning by Doing oder habt ihr noch externe Beratung bekommen? Doc, du hast ja erwähnt, du hattest noch Kollegen dabei.
Nee, eigentlich nur beim Schlagzeug. Und dann haben wir eigentlich selber alles gemacht.
Gut, wir haben den beiden, glaube ich, mal Probeaufnahmen geschickt von Songs. Ähnlich wie beim Schlagzeug, oder? Und die haben uns das abgesegnet, oder bin ich da falsch?
Ja, da ging, aber das war ganz schnell klar, dass wir da einfach gute Signale haben.
War quasi ein Line-Check.
Im Prinzip, ja. Also das war nur nochmal so ein Daumen hoch. Also der Manfred hat wirklich einen fantastischen Gitarrensound. Ohne Speaker, ohne Mikrofonierung. Wie heißt das Teil? Ich vergesse es immer.
Universal Audio Aux Amp Top Box, glaube ich.
Ja, also einfach mit einer super Speaker-Simulation. Ich habe eine Nord Electro, wo eigentlich alles drin ist, was man braucht. Mit tollen Hammond-Sound, einen tollen Piano-Sound. Und das dann in Verbindung mit dem Schlagzeug waren wir von der Basis her dann gesattelt, sage ich einfach mal.
Was ich noch ein riesen Live-Hack fand, also wie gesagt, wir haben das Lied aufgenommen, so wie wir es fühlen, haben uns dann an das richtige, also gespielt, wie wir es fühlen, haben uns dann ans richtige Tempo rangespielt, uns geeinigt. Aber ich würde mal sagen, bei 10 Songs, bei 5 vielleicht, war uns ein durchgängiges Tempo zu starr.
Ja, das war großer und dann, Kontroverse, weil ich natürlich als Editor unbedingt einen Klick haben wollte und der künstlerische Teil der Band sich halt dagegen gewehrt hat.
Es gab schon Lieder, die am Stück geil funktionieren im Klick, aber halt einige auch nicht.
Und dann haben wir wirklich, das war eine tolle Lösung, die wir da gefunden haben. Wir haben dann den, also ich habe die Aufnahmen genommen, die wir frei gespielt haben und habe auf die dann einen Klick draufgesetzt, der dann ein festes Tempo hatte mit den Tempoänderungen, mit den spezifischen, das halt schneller wird im Refrain, sodass ich dann quasi mit dem Click-Track dann wieder in die nächste Probe gekommen bin und gesagt habe, so, was vorbereitet, ich lasse es mal laufen, wir spielen mal alle mit. Und das war dann wirklich ein ganz, ganz toller Kompromiss, weil danach dann natürlich ein tolles Editing möglich war und die Band aber trotzdem im Prinzip den Song so spielen konnte, wie sie wollte.
Das heißt, du hast im Prinzip so eine Tempo-Map erstellt, Strophe wahrscheinlich ein bisschen langsamer und im Chorus wird dann nochmal ein bisschen das Tempo angezogen.
Wenn das so heißt, dann ja. Ja,
genau.
Ja,
okay.
Ja, cool. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, diese ganzen, also dazu, ja, haben wir uns ein halbes Jahr Zeitklasse. Und das Thema ist ja eigentlich hier zwischen Job und Familie. All dies hat natürlich zur Qualität beigetragen, aber im Endeffekt eben auch dazu, dass es locker von der Hand geht, nach Feierabend aufzunehmen.
Ja. Mich interessiert jetzt nochmal so ein bisschen noch die Technik, die ihr verwendet habt für die Aufnahme und speziell vielleicht auch nochmal für das Drum-Recording. Das heißt, ihr habt alles gesetzt bei euch im Proberaum, habt selber mikrofoniert und dann praktisch die Spuren an den Sascha und den Chris geschickt und die haben nochmal quasi abgesegnet oder habt ihr da auch mit Fotos gearbeitet oder wie?
Hab den natürlich komplett alles fotografiert, hab das denen geschickt. Und also das waren so 3-4 Runden, die wir da gedreht haben, ganz am Anfang, bis die dann gesagt haben, ja, mit den Takes können wir was anfangen.
Könnt ihr noch was zur Mikrofonierung sagen? Also welche Mikrofone habt ihr wo benutzt?
Eigentlich ganz klassische Live-Mikrofonierung. Wir haben Kick Beta 52, Snare Beta 57, Snare Bottom SM 750. Toms mit SM57, SM58, was noch da war, was halt übrig war, Mikrofonkoffer. Die Overheads da mit den Großmembranen, AT4040, Ride mit einem NT5 und Hyatt hat sehr gut funktioniert mit einem Neumann KM105.
Das habe ich mir in einem dieser abendliche Kaufräusche mal bei eBay Kleinanzeige geschossen. Aber das ist wirklich ein Mikrofon, das ich in jedes Hobbystudio empfehlen würde. Auch Akustikgitarre. Und ich bin großer Hi-Hat-Fan. Also, wer AC/DC mag, mag Hi-Hat. Und hervorragend. Ja.
Dann hat man noch so ein No-Name-Großmembran. Noch so einen Meter, anderthalb Meter vor das Drumset gestellt als Mono-Front-Overhead.
Das ist kein No-Name, das ist ein Origin Spirit.
Oh, entschuldige, Manfred. Ja. Für mich war es ein No-Name. Ich habe nicht so viele Bücher gelesen mit Manfred.
Recording.
Und ein SM58 hat sich der Chris noch gewünscht, auch einen Meter vor der Bassdrum ungefähr, auf die Bassdrum drauf. Und dann im Treppenhaus noch die Rode NT5 als Stereo-Pärchen einfach. Das war so unser Drum-Setting.
Wenn wir jetzt mal nochmal beim Drum Recording bleiben, was ich jetzt gerade so ein bisschen feststelle ist, Manne, du hast dich extrem viel mit der Theorie vom Drum Recording beschäftigt.
Ja.
Inwieweit war es dann für dich eine Herausforderung, diese Theorie dann halt auch in der Praxis mal einzusetzen und was hast du im Endeffekt dann daraus auch vielleicht für dich jetzt mitgenommen und an Erfahrungen gesammelt?
Ja, als Dirk das Schlagzeug mikrofoniert hat, so wie er es wahrscheinlich auf jeder Live-Bühne auch machen würde, habe ich quasi ständig gesagt, Moment, das müssen wir doch ausmessen oder hier brauchen wir doch unbedingt dieses, jenes Mikrofon oder wieso probieren wir jetzt nicht 3, 4, 5 unterschiedliche Bassdrum-Mikrofone aus, um das Beste auszuwählen, so wie ich das in der Fachliteratur etc. Gelesen habe. Und Dirk sagt, wieso, klingt doch gut. Und das ist tatsächlich eine Herangehensweise, die ich mir mittlerweile auch sehr gern zu eigen mache. Ja.
Ja.
Was den Raumanklang angeht, habe ich mich auch von einigen Träumen verabschieden müssen, weil eben unser Raum ist unser Raum. Was andere Bands machen, in einem stillgelegten Schwimmbad aufzunehmen, ihre Schlagzeuge oder sonst irgendwas, das zahlt uns keiner. Und ich kenne auch Bands, die schon ein Stück weit professioneller und erfolgreicher sind als wir, aber definitiv nach wie vor einigermaßen unbekannt, die dann extra zum Schlagzeug in ein altes Kino gehen oder sowas. Aber ganz ehrlich, wir nicht.
Mhm. Aber Overheads haben wir tatsächlich ausgemessen zur Snare.
Ja. oder der legendäre Glyn Johns, die Glyn Johns Methode. Ja. Ja, dann hätte man natürlich damit unseren Mischer eventuell überfahren. Ich habe das schon mal ausprobiert. Ich finde, es klingt auch wirklich richtig toll. Mhm. Aber das andere klingt auch toll, ganz einfach.
Okay. Ein Tipp vom Chris Geini, dass die Snare auf den Song auch immer tunen, dass wir da zumindest vom Tonalen her nicht komplett irgendwie woanders sind. Das haben wir auch beachtet, so lange, bis wir es vergessen haben.
Ja, oder solche Nummern wie, man muss vor jedem Drum-Recording-Tag die Pfähle wechseln. So, das liest man in manchen Nashville-Gazetten, aber ja. Aber natürlich, erstens mal, wer das macht, der macht es nicht selber. Da kommt jemand. Das Gleiche gilt natürlich für Saiten beim Gitarrenaufnehmen. Je nachdem geht es natürlich schon einigermaßen ins Geld. Ich habe einfach gesagt, wenn ich finde, dass es gut klingt, dann bleibt die Saite drauf. Also jetzt nicht überlang. Ich wechsle generell gern früh die Saiten und oft, aber jetzt definitiv nicht vor jedem Take hier.
Ja, also das ist ja auch. Also ich spiele die Saiten auch vorher immer ein, bevor ich quasi ins Studio gehe, dass da keine, weil die verstimmen sich ja dann auch ständig, wenn du gerade mal neue Saiten draufziehst und dann 2 Minuten hat sich wieder, du spielst 2 Minuten, hat sich wieder alles verstimmt. So, ne, da musst du die erstmal ein bisschen einspielen, damit die auch solide sind für die Recordings vor allen Dingen.
Halt. Und gerade bei Akustikgitarre zum Beispiel sind frische Saiten, finde ich, nicht immer die beste Wahl.
Ja. Ne, bin ich.
Also was, das glaube ich auch super wichtig war, war da halt auch wieder, dass man halt dann eine Konstanz einfach drin hat beim Schlagzeug. Also, dass halt die Mikrofone dann immer so sind, dass das Schlagzeug dann nicht irgendwie ein paar Wochen später hat man Gig gehabt, mal kurz die Mikrofone abbauen müssen. Dass man da halt auch dokumentiert, dass man die Abstände, dass man da viele Fotos hat, dass man wirklich auch, wenn sich die Takes über 9, 10, 11 Monate dann strecken, dann das Schlagzeug im Endeffekt beim letzten Take immer noch genauso klingt wie beim ersten Take im besten Fall. Um dann auch wieder im Mixing später nicht jedes Mal bei jedem Song wieder von vorne anfangen zu müssen. Das hat sich, glaube ich, bewährt. Und halt auch dieser Pragmatismus, dass man dann halt sagt, okay, man nimmt jetzt das bessere Mikrofon. Und dafür haben wir dann aber die Zeit gehabt, dann auch 3, 4, 5 Takes da mal einzuspielen, zu sagen, okay, der war jetzt super, der dritte. Also dann einfach eher auf das Spielen zu gehen und nicht jetzt so, welches Mikrofon schieben wir jetzt an welche Stelle, sondern dann wirklich das. War das jetzt, war da die Energie da von dem Song, als wir den eingespielt haben, das war uns dann halt dann wichtiger als jetzt, dass jetzt da die von den 5 zur Verfügung stehenden Bassdrum-Mikrofonen das Beste in der Bassdrum war, sage ich einfach.
Ja, und da wir ja, ich mache Songs, also richtige Songs mit Texte zum Zuhören, zum Mitsingen, mit Melodien, Hookline und so weiter, da trifft ja dieses Zitat zu, keiner pfeift die Bassdrum mit.
Das ist gut, das kannte ich noch nicht.
Es ist dann wirklich am Schluss egal, wie die Snare klingt, wenn man sie hört, wenn der Song gut ist.
Ja, und das war wirklich total wichtig von uns. Also auch in der Kommunikation im Proberaum war das so, nicht hat jetzt der Schlagzeuger gut gespielt, sondern war das irgendwie ein guter, energetischer Take, wo sich jeder wohlgefühlt hat. Und da gab es dann eigentlich auch nie eine große Kontroverse oder sowas.
Das merkt man ja als Band. Du spielst das Ding runter und am Schluss gucken sich alle an und sagen, okay, sowas habe ich lange nicht mehr erlebt und das ist dann der Take.
Alles klar.
Dann das heißt, ihr habt während den Recordings auch öfter mal umgebaut, die Drums und abgebaut und auch wieder
für Live-Gigs.
Also ja, deshalb habt ihr Bilder gemacht und dann habt ihr quasi anhand der Bilder nochmal geguckt, okay, wie haben wir es mikrofoniert? Also ihr habt nicht irgendwie eine Session gemacht, so jetzt nehmen wir mal irgendwie nur Drums auf, sondern habe dann halt immer mal das aufgeteilt auf die Wochen und dann immer mal einen Song oder zwei Songs in einer Proberaum-Session aufgenommen.
Also wir haben dann noch Stative und Klammern gekauft, damit wir eben nur die Mikrofone rausnehmen müssen. Und wir haben auch ein, also der Patrick hat ein zweites Drumset, mit dem er live spielt. Das heißt, die Trommeln und so, die blieben eigentlich bis auf Snare und die Becken. Und dadurch konnten wir da eigentlich ein kontinuierliches Setting eigentlich haben die ganze Zeit. Durch Stative, Kabel stehen lassen und durch das zweite Drumset.
Auch alles Investitionen, aber wenn man nicht vor und nach jedem Gig den kompletten Proberaum ausräumen muss und wieder einräumen, das zahlt sich halt aus.
Auf jeden Fall.
Also mal doppelten Stativsatz irgendwann und doppelten Mikrofonkabelsatz, dass eben die Sachen nicht dazu führen, dass man dann nach 4 Wochen wieder einen komplett anderen Drumsound hat, weil halt alle Mikrofone woanders stehen.
Ja.
Alles klar. Was sich auch auszahlt, ist eine Investition in die Geräte von unserem Partner Zoom, der an dieser Stelle mal liebe Grüße sendet. Wir machen einen kleinen Break hier. Und ja, Zoom, viele von euch kennen den japanischen Hersteller, der eine breite Palette an digitalen Aufnahmegeräten, Mischpulten, Kompaktstudios, Multi-Effektgeräten, Effektpedalen natürlich, Field Recorder, über den H6 haben wir eben schon gesprochen, bietet. Und ich denke, wir sind uns da alle relativ einig, dass die Geräte und Innovationen von Zoom weltweit von Sounddesignern, Musikern, Podcastern, Filmemachern, Toningenieuren, Redakteuren und Content-Creatern eingesetzt werden. Und halt auch von uns. Marc mit seinem L8, ne? Hier immer bei der Aufnahme am Start, beziehungsweise auf der Studioszene, so unser halbes Live-Mischpult und ja, der H6 bei mir. Und ein Überblick über die gesamte Produktpalette von Zoom findet ihr im Webshop unter www.zoom-europe.com. Und dann gibt es hier den wunderbaren Gutscheincode STUDIOSOFA20, alles zusammen. Der ist einlösbar bis zum 31.08.2024 und darauf gibt es satte 20% im offiziellen Zoom-Webshop, also nochmal www.zoom-europe.com. Da geht ihr rein, sucht euch was Schönes aus und mit dem Code STUDIOSOFA20 gibt es 20% Rabatt. Link auch in den Shownotes. Dankeschön und Ende.
Genau, aber wenn man jetzt nochmal guckt, 320 € kostet der H6 Essential, haben wir gesagt, ne? Mhm. Und dann 20%, das sind ja schon ein bisschen über 60 €, ne?
Ja, die man kann da man mal spart. Machen.
Lohnt sich, ne? Okay, dann haben wir jetzt über die Drums gesprochen. Lass mal zur Gitarre kommen. Also meine hat ja einen ausgezeichneten Gitarrensound, wie wir jetzt schon
wie jeder Gitarrist, denke ich mal.
Ihr habt die Orgs
Begeistert mich wirklich, kann es nicht anders sagen. Wenn der Mann für den die Seite langt, habe ich immer Spaß. Ja.
Sehr cool. Und genau, vielleicht könnt ihr sagen, wie habt ihr den Sound dann eben einfangen können?
Also, ich habe einen Vox AC30, diese Handwired-Version, der weiße. Mhm. Kann man sich auch einbilden, ob der besser ist oder nicht. Ich kam da glücklicherweise dazu. Und habe auch Gott sei Dank vor 4, 5, 6 Jahren festgestellt, dass Vox einfach mein Verstärker ist. Wer selber spielt, merkt, ich habe lange Zeit Marshall gespielt, die rechte Hand reagiert ganz anders bei einem Marshall als bei einem Vox. Der Vox ist viel sloppier, sage ich, also schlampiger, möchte ich sagen. Da ja klar war, wir möchten keine Sounds auf den Overheads vom Schlagzeug, was ja bei der Aufnahme die oberste Priorität hat, bei der ersten, habe ich mir den Universal Audio Aux Amp Top Box zugelegt. Mhm. Ja, tatsächlich zugelegt, weil ich natürlich so einen Rick Rundown gesehen habe von irgendeinem amerikanischen, auch wieder so die Nashville Stars, Brothers Osborne waren das, glaube ich. Und bis heute, ich meine, ihr kennt es vielleicht, man hat diese Honeymoon-Phase mit gewissen Geräten und ich hatte auch mal einen Camper, da hatte ich eine Honeymoon-Phase, aber dann die Scheidung kam auch. Und der Aux-Amp ist für mich aktuell das Nonplusultra, wenn man seinen eigenen Amp nutzen will.
Genau, also der Aux ist eine Loadbox, ne? Simuliert quasi.
Ja genau, ich kriege live meinen Amplizer.
Genau.
Und schicke ein wunderbares IR-Signal raus. Ich nutze da auch ganz wenig davon. Ich habe da eine 1x12er-Box mir rausgesucht aus dem Interface, was man da so bedient. Und das ist meine Box und ich habe da nur diesen einen Sound.
Mhm.
Ja.
Habt ihr das mal verglichen mit einer echten Mikrofonierung in Anführungszeichen?
Nein. Das okay. ergab sich. Ja, ich meine natürlich, wenn ich jetzt, ich könnte jetzt auch beim Schlagzeug und so weiter mir auf das zweite Album hier und da mehr Lebendigkeit und Wärme und all diese Begriffe, die man sich da so zurechtlegt, das könnte ich mir alles wünschen, aber ich will eigentlich gar nicht damit anfangen. Der Sound ist sehr, sehr gut.
Mhm.
Ich sage mal so, für alle Gitarre, E-Gitarren-Zerrgrade von AC/DC abwärts, ist das eine super Lösung. Aufwärts, sicherlich auch. Ich spiele auch so einen kleinen Marshall SV20 mit einer simulierten 4x12er. Da ist natürlich auch, da wird man sehr glücklich.
Mhm.
Aufwärts kann man natürlich gleich eine komplette Simulation benutzen. Also Camber oder, also was den Gain-Stufe angeht, aufwärts für Metal und so weiter, sind die ja super. Aber ich habe halt festgestellt, das ist ein Quad-Quartett, den habe ich jetzt noch nie gespielt, aber die Simulationen sind bei wenig Gain bis Clean immer noch in der rechten Hand zu spüren. Mhm. Mindestens in der rechten Hand, ja.
Das heißt, ihr habt mit dem echten Amp-Sound gearbeitet und nicht irgendwie noch mit DI und Software-Amps oder so.
Und der dann halt ziemlich voll aufgerissen halt. Das ist mit einem Mox AC30 normal ja auch nicht möglich. Das ist
ein bisschen laut, ne?
Ja.
Manche Nachbarn fänden das vielleicht nicht so cool.
Ja, genau.
genau, dann
Pedalboard war immer dabei. Also da gibt es ja auch solche Leute, die sagen, ah, wir nehmen nur das Signal auf und wählen später aus. Wir haben auch die Delays oder Vibrato oder was auch immer einfach direkt vom Pedalboard mit aufgenommen.
Okay.
Und weil wir haben die Entscheidung, wenn sie einmal gefällt ist, dann ist das auch wieder ein Zeitfaktor und dann ist es so und fertig.
Wir haben am Anfang haben wir dann auch noch die Slide-Signal von der Gitarre mitgenommen, habe ich dann aber auch irgendwann aufgehört. Wenn wir dann noch die Idee hatten, tun wir das noch reampen irgendwann mal oder so.
Ja.
Und haben uns dann aber auch davon verabschiedet und gesagt, nee, ist doch gut.
Es tut doch immer so gut, solche Entscheidungen zu treffen. Das ist irgendwie befreiend. Und man weiß halt, boah, ich habe halt nachher nicht noch irgendwie 1000 Spuren, die innerhalb dieses Projektes rumliegen und die ich sowieso nicht brauche, sondern es ist.
Ja. Es kommt drauf an, manchen Leuten gefällt dieser Part des Prozesses. Ich finde ihn gar nicht schön. Und deswegen der Aufnahmeprozess und Gitarre spiele, klar, das macht mir Spaß. Dann lieber da Zeit und Spaß investieren und später das einfach akzeptieren.
Mhm. Ja, da war ich dann tatsächlich so ein bisschen der die Latte dann höher gehängt hat als der Manfred. Weil also man hat da die Möglichkeit, einfach ein Stereosignal rauszuschicken, da hat man halt aber nur die Raumsimulation drauf. Oder man hat zwei Mikrofone, zwei virtuelle vor seinem Amp, vor seinem virtuellen Lautsprecher. Oder man schickt eben aus dem einen Ausgang das eine, aus dem anderen das andere Mikrofon. Das muss man aber umkonfigurieren. Dafür braucht man ein iPad. Das hat er dann vergessen gehabt.
Ständig.
Sodass es halt Takes gibt, einfach wo man die beiden Mikrofone halt wirklich unterschiedlich haben, wo man sie im Mix dann auch noch breiter auseinanderziehen konnten oder wo man das halt nicht hatten. Wo es halt einfach nur das Stereo-Signal gab und die Gitarre halt in der Mitte klebt und man hat nur ein bisschen Raum links und rechts. Hat aber alles funktioniert hinten raus. Ja, gibt ja da auch noch Tricks, wie man die Gitarre später trotzdem noch breit ziehen kann.
Klar. Und beim Bass habt ihr dann einfach die DI genommen?
Ja, wie heißt die?
Sans Amp. Sans Amp heißt es.
Ah ja, okay. Ja.
Die Rack-Version.
Okay,
und,
cool.
Und da haben wir beide Signale mitgenommen, also das Trockene und das Amp-Signal.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber auch kein Lautsprecher, kein Speaker, nix, direkt DI rein. Keyboards auch. Ja, auch direkt DI-Signale und von unserem zweiten Gitarristen haben wir auch, der da eine Speaker-Simulation hat, eine andere. Hat dazu eine kleine Box, vergessen, wie die heißt.
Ja, der macht es im Prinzip ähnlich wie ich, nur mit dem Blug Amp One. Blug-Gitarre, also von Tonart Thomas Blug.
Thomas Blug.
Und der dazugehörigen Boxen-Simulation.
Mhm. Da haben wir auch schon mal in der Episode mit ihm drüber gesprochen, ne?
Ja, habe ich gehört.
Beim Guitar Summit, stimmt.
Ja.
Genau. Das heißt, wir haben eigentlich bis auf Gesang, Akustikgitarre und Akkordeon, ich spiele noch Akkordeon, eigentlich alles Line-Signale und nur bei den Sachen haben wir dann tatsächlich noch Mikrofonsignale. Gesang war easy von den Aufnahmen, weil der SM7. Raum doch recht SM7 eigentlich immer mit dem Preamp. Und weil wir den Raum ja sehr trocken hatten, haben wir da auch gute Aufnahmen gekriegt. wo man tatsächlich, wo das Setting immer ein bisschen aufwendiger war. Deswegen haben wir das dann auch immer dann en bloc gemacht, dass man das nicht mehr aufbauen musste, mal tatsächlich akustische Gitarre. Und auch Akkordeon war kniffelig, da die Mikrofone dann so zu platzieren, dass man eben nicht diese Klappergeräusche hat, sondern möglichst halt nur die Melodie, also eben die Tongeräusche ohne das Geklapper. Und trotzdem möchte man ja ein möglichst direktes Signal dann vom Akkordeon danach haben, dass es eben nicht zu räumlich klingt. Das war ein bisschen kniffelig, ja.
Mhm. Vocals habt ihr jetzt gerade erwähnt. Wie war das mit den Backing Vocals? Habt ihr die auch einzeln aufgenommen oder gemeinsam?
Beides.
Mhm. Ja, sowohl als auch. Also wir haben zwei Songs, wo wir viele Chöre auch drin haben. Die haben wir, damit man ein großes Chorbild auch kriegt, tatsächlich in der Gruppe aufgenommen.
Mhm.
Zweimal und die Leute einmal anders hingestellt. Also zwei Takes mit 8, 10 Leuten, die sich dann einmal komplett nochmal anders hinstellen, dass man einfach zwei Takes hat, wo die dann auch anders stehen. Und dann noch von jedem die Einzelstimme. Das war so das Grundrezept, was wir da hatten. Da hat man für die Chöre 2 Stereospuren und dann nochmal 8, 10 Einzelsignale. Ja, und da sind dann zum tollen Ergebnis gekommen.
Hm.
Und die normalen Zweitstimmen, die haben wir aber alle einzeln gemacht. Also da ist der Manfred auch total super. Der kann sofort Zweit-, Dritt-, Viertstimme dann einsingen. Da habe ich auch immer allergrößten Respekt, dass er so als, nicht falsch verstehen, als Laie, Laienmusiker, da einfach so die Zweitstimme aus dem Ärmel schüttelt. Also die ganzen Zweitstimmen auf dem Album sind alle von Manfred. Ob die jetzt zwei
außer die Gangshouts, aber die nicht.
Ja. Ja. Sehr gut. Das ist natürlich auch ein super, super Mehrwert für die Songs, die Zweitstimmen im Gesang. Peppt es unfassbar auf, immer, finde ich. Ist uns auch ganz wichtig, immer bei den Aufnahmen gewesen.
Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir die ganze Technik mal so rundherum abgefrühstückt. Ich würde mal so ein bisschen der psychologische Aspekt interessieren. Ihr habt ja schon am Anfang darüber gesprochen, Manuel, du hattest große Vorstellungen, du musstest dich von vielen Sachen verabschieden, aber allgemein so, was waren vielleicht Kompromisse, die ihr als einzelne Bandmitglieder eingehen musstet, um im Endeffekt die Ansprüche, die ihr an die Produktion hattet, zu erfüllen?
Ja, es geht ja jetzt ums Material, um das, sage ich mal, metaphorische U87, das man hat oder nicht hat, sondern auch um das Commitment zum Beispiel jedes einzelnen Bandmitglieds. Genau. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin der Chef, ja? Kann man ruhig so sagen. Und als solcher habe ich am meisten emotionalen und arbeitsmäßigen Invest in das Projekt. Was ich aber über die Jahre definitiv gelernt habe, ich kann das nicht von den anderen erwarten.
Mhm.
Das würde zu Streit führen oder zu einer Unzufriedenheit meinerseits. Ich bin damit, also ich kann nicht erwarten, dass jemand sich, dass unser Schlagzeuger sich jetzt irgendwie eine 800 Euro Snare kauft, weil ich tiefes Snares und sowas, weil ich sowas geil finde. Oder dass, egal um was es geht, oder dass jemand jetzt, keine Ahnung, seinen Urlaub verschiebt, was auch immer. Wir sind alle Laien und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz und dankbar, dass die alle mir helfen, quasi meine Songs in ein hörbares Produkt zu verwandeln. Und ich kann und will, also ein bisschen natürlich müssen wir uns alle gegenseitig antreiben, aber ich kann von niemandem verlangen, dass er jetzt da so viel investiert, zum Beispiel wie ich.
Mhm.
Und das war eine befreiende Erkenntnis, definitiv.
Und dass man halt auch einfach guckt, was kann jeder einzelne Musiker gut? Was klingt bei dem gut? Also ist genauso wichtig wie halt auch, was kann auch der einzelne Musiker nicht?
Ja.
Und das dann eben auch zu berücksichtigen und dann eben einen Weg zu finden, wo man sagt, okay, das sind jetzt einfach unsere Möglichkeiten musikalisch, ja, und dann fangen wir die halt auch so ein und stehen jetzt nicht daneben wie die Presswurst und sagen, du spielst es jetzt aber so, weil wir das so haben möchten, dass man da einfach auch locker dran geht und dann sagt, okay, dann, wenn du keine 16 spielen kannst, dann spiel halt Achtel.
Achtel.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja. Ja. Der positive Nebeneffekt von diesem Verzicht ist dann aber ein Signature-Sound. Also wir haben schon, würde ich sagen, einen relativ eigenen Band-Sound. Also jetzt nicht eigen wie jetzt, sage ich mal, Bilderbuch oder so. Wir haben nichts Neues erfunden. Wir klingen eher nach Tom Petty wie nach Modernen. Aber ich denke, ich höre uns raus. Also das Gesamtgefüge, was auch teilweise aus Nachteilen besteht, nicht nur aus Vorteilen, ist im Ganzen super. Ja, also für meinen Geschmack, ja.
Ja, das kann ich ja natürlich als ehemaliges Bandmitglied sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Ich glaube, die Anekdote habe ich schon mal hier auch erzählt. Es stand mal in einer Rezension von irgendeinem Auftritt meiner damaligen Band, dass ich einen geilen Gitarrensound hätte. Ich weiß nicht mehr, wie es genau formuliert war. Und dass ich songdienlich und sehr spielen würde und sehr, sehr subtile Sachen. Der Hintergrund war einfach, ich konnte halt nicht mehr. Ne?
Ja. Ja.
Aber ja, ich weiß auch, der Drummer von uns, der hat mal abgesagt, weil sein Nachbar einen Hund bekommen hat. Das war, ist der Running Gag immer noch. Seit 20 Jahren ist das der Running Gag. Ich sage dann immer, und kannst du halt kommen? Oder hat er dein Goldfisch Geburtstag? Oder hat der Nachbar einen neuen Hund? Oder was weiß ich nicht. Alles so. Und da war ich echt auch. Aber das, jetzt heute sehe ich das natürlich durch eine ganz andere Brille. Ne? Aber damals war ich jung und so, da bin ich ausgeflippt, ne? Wenn er ständig abgesagt hat.
Ja. Nee, da sind wir eigentlich schon, vom Ethos her sind alle eigentlich gut am Start. Aber es gibt immer Gründe abzusagen und es gibt natürlich auch Gründe anzukommen im Proberaum und dann trotzdem nicht gut drauf zu sein für eine Aufnahme.
Mhm, total.
Und auch das ist dann so.
Ja. Ja. Klaus, wer war denn bei euch in der Band so der Motivator oder der Bandleader?
Warst du das? Nee. Also,
warst du der, der sich keine 800-Euro-Snare gekauft hat?
Das war spätestens mit dem Kauf eines E-Drum-Sets geregelt, weil dann habe ich einfach einen anderen Snare-Sound genommen. Ja. Bandleader gab es nie so wirklich, ist vielleicht auch mal so ein bisschen rumrotiert, weil ja, vielleicht wollte nicht jeder die Verantwortung übernehmen. Es ging auch so ein bisschen dann um, wer hat irgendwie den mehr musikalischen Background als jemand anders. Ich glaube, der Motivator war eindeutig unser Rhythmusgitarrist, weil der hatte einfach, ja, der hatte da einfach die meiste Leidenschaft und das meiste Herzblut immer wieder reingesteckt, dicht gefolgt von unserem Sänger und da merkte man auch teilweise Unterschiede, muss ich auch bei mir ganz klar sagen, wo ich dann mal vielleicht nicht die Motivation hatte. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so. Ne? Und meine, wie du gerade sagst, das ist eine Erkenntnis, die ist wahrscheinlich für den Entsprechenden, der da so viel Leidenschaft und Energie reinsteckt, schmerzlich am Anfang. Ne? Und man kann es wahrscheinlich auch schwierig nachvollziehen, aber ich glaube, irgendwann kippt das so ein bisschen. Ne? Oder
ja, auf lange Sicht geht es nicht anders. Mhm. Und B, auf lange Sicht ist es tatsächlich ja befreiend. Ja. Mhm.
Dann haben wir aber ja auch immer, sage ich mal, was in petto gehabt für die Proben auch. Also live geht es natürlich nicht, wenn der Schlagzeug nicht kann, ist doof, ja. Aber wir haben eigentlich immer was zu tun gehabt, sodass es eigentlich nie schlimmer, wenn jetzt einmal einer abgesagt hat, wenn wir dann haben halt, also sobald die ersten Drum-Takes mal drin waren, haben wir eigentlich immer genügend zu tun gehabt, um dann auch mit einer Absage von dem Musiker dann eben einfach an einer anderen Stelle weitermachen zu können. Also da einfach waren wir maximal flexibel einfach.
Ja.
Okay, was ihr noch im Vorgespräch gesagt habt, fand ich ganz schön. Sich eingestehen, was man kann und was man nicht. Ne? Das fand ich ganz cool. Ich glaube, da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch so, ja, so ein eine Einsicht, die einem vielleicht nicht immer leicht fällt oder die man vielleicht auch nicht wahrhaben möchte, oder?
Eigentlich habe ich den größten Respekt vor dieser Einsicht. Ich würde sogar sagen, wenn eine junge Band es schafft, früh berühmt zu werden, dann hat sie die Einsicht schon früh gehabt.
Mhm. Ja.
Also ich sage jetzt mal, ich habe Bring Me the Horizon live gesehen, da waren die 16.
Mhm.
Und die wussten genau, was sie wollen, was sie können, was sie machen und das war's. Und dadurch hatten sie natürlich sehr viel Zeit und Elan, um dann auch berühmt zu werden.
Mhm.
Wir haben mit wir haben mit 16 experimentiert zwischen Grunge und Doors waren dabei, Black Sabbath, ganz unterschiedliche Sachen spät. Also es gibt einen Song auf unserem ersten Album, heißt es dann, glaube ich, von 99, Cavalry. Da war ich halt zufällig mal auf einem Halloween-Trip und habe versucht, so eine Halloween-Nummer zu schreiben.
Cool.
Das klingt schon irgendwie nach Power Metal oder nach unserer Version davon, aber was soll's? Ich war eigentlich schon immer Tom Petty-Fan. Mhm. Und diesen Markenkern habe ich aber ja verhältnismäßig, also im Vergleich zu Bring Me the Horizon, sehr spät erkannt. Mhm. Und mittlerweile würde ich sagen, gibt es so einen Trademark-Sound, Songwriting, Arrangement und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dann langweilig wird, aber es gibt halt so gewisse Schubladen, die ich jederzeit öffnen kann und dann geht es auch wieder schneller. Mhm.
Ja. Und technisch war es im Prinzip auch so, dass wir halt irgendwann gemerkt haben, okay, wir kommen da an unsere Grenzen auch von dem, was wir können, einfach fachlich, ja, was wir mit unseren Abhören, mit unserem Equipment, mit unserer Software. Und das Ergebnis war halt so mäßig und dann war relativ schnell klar, okay, irgendwann müssen wir es dann noch aus der Hand geben, wenn dann wirklich auch mit der tollen Vorarbeit, die wir gemacht haben, dann auch wirklich ein amtliches, tolles Ergebnis dann rauskommen soll, war uns dann klar, okay, wir müssen das dann an einem gewissen Punkt dann auch einen Profi geben, der dann eben da aus den Rohdaten einfach dann was draus zaubert.
Okay.
Und der Luxus dabei ist, es geht ja, die Sachen, die man nicht kann, sind ja oft ja auch die Sachen, die keinen Spaß machen. Und wenn jetzt klar ist, in diesem DIY-Prozess, das Mixing gehört dazu. Es gibt Leute, die flippen da komplett aus, viel Spaß dabei, aber ich bin's nicht. Mhm. Und es ist natürlich wunderschön, wenn man das fremdvergeben kann. Ja. Mhm. Ja. Und sich dann tatsächlich fast nur noch auf den Spaß konzentriert.
Vielleicht noch eine Frage an dieser Stelle, weil es passt. Was würdet ihr sagen, wie habt ihr es geschafft, eure persönlichen beruflichen Verpflichtungen mit der Aufnahme des Albums zu vereinbaren? Und vor allen Dingen, wie seid ihr dann halt auch mit Zeitmangel umgegangen, beziehungsweise halt auch vielleicht begrenzten finanziellen Ressourcen?
Mhm. Ja, fragt meine Frau.
Kann die uns vielleicht eine Sprachnachricht schicken, dann bauen wir das noch ein.
Nee, ich fange mal beruflich an. Was beruflich zu Buche schlagen könnte, wäre, dass ich natürlich übernächtigt manchmal da aufschlag. Aber das ist grundsätzlich kein Problem. Ich finde tatsächlich dieses Doppelleben, das wir da jetzt führen oder geführt haben über eine lange Zeit, eher sogar belebend. Mhm. Ja, also das Album heißt manchmal, wenn ihr schlaft und diese ihr, das sind die Leute, die vor Netflix gucken und eine stundenlange hin und her scrollen, bis sie dann ins Bett gehen. ich hab jetzt gerade Yellowstone weggesuchtet. Aber sich dann nochmal aufzuraffen und dieses, ja, muss man schon sagen, zweite Leben noch anzufangen, finde ich eigentlich belebend, sage ich jetzt mal.
Das mag naiv klingen, aber es hat irgendwie, finde ich, was Abenteuerliches, oder?
Ja, abenteuerlich, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, ich schaue jetzt nicht so, was die anderen machen abends und so weiter. Jemand anderes schraubt halt an seinem Mofa rum, hallo Lars, andere an einem Buddelschiff im Keller oder puzzeln oder was auch immer. Jeder hat ja irgendwo oder fast jeder, irgendein Hobby oder was auch immer, und auch einen Grund, irgendwie Geld auszugeben. Und bei uns ist es natürlich schon abenteuerlicher, sage ich mal, weil eine Band ist halt irgendwo eine Gang, die sich, und wenn man sich regelmäßig trifft, und das jetzt in unserem Fall über sehr lange Zeit schon, ja, das hat tatsächlich doch, also das Wort ist natürlich abgenutzt, aber es hat halt noch was von diesem Rock'n'Roll.
Und ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir uns immer Deadlines gesetzt haben, einfach um da ein bisschen Druck aufzubauen. Mhm. Aber mindestens genauso wichtig war, dass wir dann einfach total entspannt damit umgegangen sind, dass wir die dann halt auch dauernd dann wieder 3 Monate in die Zukunft geschoben haben. Ja. Und dann war das einfach okay. Mhm. Ja, also ich hab zwischendurch noch eine Fortbildung gemacht, eine sehr intensive, zusätzlich zu meinem Job. die mich dann noch Zeit gekostet hat. Und da war halt einfach klar, okay, jetzt ist einmal ein paar Wochen Pause und dann geht's halt weiter, weil jetzt sind Prüfungen. Und da war für mich dann auch total super, weil die anderen ja nichts rekorden konnten, wenn ich nicht da war. Da war ich schon leider immer zwingend erforderlich. Aber für mich dann auch total super, dass ich da auch einfach sagen konnte, ey Leute, in den nächsten 3 Wochen keine Chance, irgendwie habe ich Prüfung. Ja, und da einen entspannten Umgang mit den Deadlines.
Super. Aber ohne geht's nicht.
Mhm. Ja, also ohne das wäre es jetzt auch am Schluss nicht fertig geworden.
Dann lass uns doch mal abschließend noch über den Mixing-Prozess bzw. das Mastering sprechen. Mhm. Also ihr habt Mixing ausgelagert, richtig?
Genau, ja. Mhm. Mixing und Mastering, ja. Mhm. Genau, also Mixing hat zum Großteil der Sascha gemacht, der Sascha Kohl. Dem haben wir dann die Files geschickt und haben halt wirklich ein extrem sauberes Editing vorher gemacht, dass wirklich also auch mit Fade in, Fades aus und so weiter, dass er das halt einfach nicht an der Backe hat. Mhm. Dass er wirklich die Sachen bei sich reinziehen kann und direkt anfangen kann zu mischen, ohne da jetzt nur noch irgendwelche Geräusche irgendwie wegzufiltern oder sowas. Und ja, einfach so ein bisschen wie beim Häuslebau auch, ja. Was kann man selber machen? Wo braucht man dann den Elektriker? Ja, so Kabel selber in die Wand reingipsen geht, aber Verteilerkasten dann doch die Finger dran lassen.
Ja.
Ja. Mhm. Und so ähnlich haben wir es im Prinzip gemacht. Die ganze Fleißarbeit war halt alles bei uns. Dadurch konnte dann der Sascha relativ komprimiert dann in einer kurzen Zeit dann auch die Mixe fertig machen. Hat die dann uns geschickt, wieder online mit Dropbox. Wir haben es dann angehört. Achso, muss ich auch noch dazu sagen, wir haben auch immer einen Mix gemacht für uns. Einfach, dass der Sascha eine Vorstellung davon hat, wie wir den Song wahrnehmen. Und er hat den dann eben gemischt. In der Regel war das ein Treffer. Hat er das eigentlich ganz gut erfasst. Und dann konnte man eigentlich direkt noch hier noch ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da. Und dann war das relativ zügig abgeschlossen. Und wenn es halt kein Treffer war, weil es nicht unsere Vorstellung war, da hat man halt 2-3 Runden extra gedreht. Aber der Mixing-Prozess in sich war eigentlich sehr zügig durch die gute Vorarbeit.
Mhm. War die auch
mal. Manfred, wie hast du das wahrgenommen? Also als ich die ersten Mixe gekriegt habe, habe ich mich so gefreut, weil das war einfach so.
Das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist, als hätte dich jemand gefotoshoppt. Als ich den ersten Mix gehört habe, das ist natürlich dann, und wenn man dann weiß, okay, das, was wir dem geben, wird dann geil, das befreit.
Mhm. Mhm. Ja, also wo wir den ersten Mix gehört haben, den er gemacht hat, war klar, never ever irgendwie mixen wir das Ding selber, das geben wir auf jeden Fall aus der Hand.
Ja. Ja. Aber wart ihr dann auch mal irgendwann beim Mixing-Prozess dabei oder lief es wirklich einfach rein über File-Transfer?
Nur File-Transfer.
Okay. Und an wen ging das abschließende Mastering?
Das hat dann der Chris Geini gemacht aus Mannheim. Wenn wir dann fertig waren, haben wir ihm dann die Files weitergeleitet. Dann haben die sich nochmal direkt connected, aber das habe ich dann gar nicht mehr mitgekriegt im Detail. Das haben die zwei dann unter sich ausgemacht, weil der Sascha bei sich natürlich auch schon eine Mastering-Kette drin hatte. Und die haben sich dann nochmal fein abgestimmt. Da war es uns dann einfach wirklich wichtig, eben nicht nochmal das, was man auch im Mastering macht, nochmal die Songs nochmal zu pushen, sondern die Songs waren eigentlich fertig, sondern wirklich dann einfach nochmal sauber die Lautstärken, dass das Album einfach in sich kompakt klingt. Das hat dann einfach der Chris nochmal total toll dann im Finish gemacht.
Okay. Ja, cool. Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Frage. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Dirk, du hast natürlich durch Live auch viel Erfahrung mit der Tontechnik. Du hast ja sehr, sehr viele Bücher gelesen, unfassbar viele Podcasts gehört, wahrscheinlich auch viele weitere andere Tutorials dir angeschaut. Aber was würdet ihr sagen? Vielleicht kann jeder einen Punkt sagen, den er jetzt aus der Aufnahme so für sich nochmal neu mitgenommen hat als Tipp, Trick, keine Ahnung was.
Also was wir in der Zukunft anders machen würden oder was jetzt für mich das Wichtigste war?
Ja, was so die Kernerkenntnis, so die Haupterkenntnis war aus dieser Produktion.
Definitiv, also machen geht vor denken. Und einen Song fertig haben ist, also einen, sag jetzt mal, einen nicht perfekten Song fertig zu haben, ist besser als von einem perfekten Song zu träumen.
Mhm.
Ja.
Cool. Und Dirk, wie sieht es bei dir aus?
Also bei mir war tatsächlich eines der wichtigsten Tools die Excel-Tabelle und die Dokumentation. Das würde ich tatsächlich jedem raten. Mhm. So einem langen Prozess, der sich über so einen Zeitraum erstreckt, ist einfach diese Dokumentation unfassbar wichtig.
Okay, cool.
Also wenn es jetzt um Equipment ging, dann ist es definitiv der Aux-Amp. Wenn das die Frage war. Ja.
Spielt ihr das Thema KI irgendeine Rolle bei euch? Habt ihr darüber irgendwie diskutiert?
Ah, doch, beim letzten Konzert haben wir tatsächlich den Pressebericht von der KI schreiben lassen.
Ja, ist doch gut.
Ja, hat jetzt machen mit allem nichts zu tun, ja.
Ja, cool. Nee, danke euch. Dann würde ich sagen, können wir das Thema an dieser Stelle abschließen und der Kollege macht weiter mit den allseits beliebten und sehr kontrovers diskutierten Typfragen.
Genau. Unsere Typfragen. Ihr müsst euch selber aussuchen, ob ihr jeder antworten möchtet oder gemeinsam als Band. Ich stelle euch zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden, aber nichts begründen. Mac oder PC?
Mac.
Mac.
1176 oder LA2A?
Dirk?
1176.
Mhm. Analog oder digital?
Digital.
Ja, unterstreiche ich.
Und jetzt die allseits entscheidende Frage, wo mich mal interessieren würde, was eigentlich die Fachliteratur da so empfiehlt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
Da habe ich tatsächlich unterschiedliches gelesen, aber die Erklärung, die mir am plausibelsten war, war hinterher, weil der EQ der Kompressor ja nochmal färben könnte und es damit nochmal korrigiert. Mhm. Aber Gott im Himmel, ja.
Dirk, gleich
Meinung? Beides.
Okay.
Mhm. Ich sag beides, ja. Vorfeld dann arbeiten lassen und dann Finish.
Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
Dirk?
48.
Mhm.
Das Forever.
Aber habt ihr nicht mit 96? Ihr habt doch mit 96 aufgenommen.
96,
ne?
Ja.
Ist ja quasi 48.
Ich habe einen Kollegen, der sagt, er fängt erst bei 192 an mit digital.
Nicht schlecht.
U47 oder U87?
U47, weil das andere hat jeder.
Schöne Antwort. Vinyl oder CD?
Vinyl.
CD.
Mhm. Spricht da der Live-Techniker in dir?
Mir war das immer technisch zu aufwendig. Und ich fand so eine CD einfach total super im Handling.
Ja, würde ich unterschreiben. Früh raus oder spät ins Bett?
Wie vorhin schon gesagt, eigentlich beides.
Mhm.
Spät ins Bett und früh raus habe ich kein Problem damit. Also wenn ich so einen Sweet Spot von 5 Stunden habe, passt. Und man hat was davon.
Ja, ich sag auch beides.
Mhm. Und abschließend, ganz wichtig für den Proberaum, Wein oder Whisky?
Whisky.
Whisky, ja.
Was sind da so eure Favoriten? Interessiert mich ja immer als Whisky.
Also ja, tatsächlich, da fehlt jetzt unser Gitarrist Michael, der nerdet da so ein bisschen ab, der hat sich jetzt gerade, da ich weiß gar nicht, ob seine Frau zuhört, ob ich das sagen darf, aber er hat sich für 6,50 € einen japanischen Premium-Whisky jetzt gekauft, etc. Ich habe Yellowstone geguckt, hat das jemand gesehen?
Wurde mir empfohlen, das, tatsächlich.
Ich fand es ganz toll und das ist so eine Serie wie früher Denver Clan und so, wo die aus diesen Tumblern immer die ganze Zeit Whisky trinken, bei so Geschäftsessen und so. Und das hat mich so angemacht, dass ich mir so ein Ding angeschafft habe und einen Glenfarclas einen irischen Whisky da reingeschüttet habe, der mich tatsächlich jedes Mal freut, wenn ich ihn trinke.
Okay.
Ja.
Ja.
Aber sehr meistens cool. Wird eigentlich Oettinger Whisky getrunken.
Nee, wir haben eine Probe. Wir haben festgestellt, dass Jack Daniels, was ich eigentlich als Mischgetränk betrachtet habe all die Jahre, mit Cola, kennt man das ja, das kann man pur sehr, sehr gut trinken.
Ja, ja, bei uns war immer Oettinger Silberhals. Ich weiß, dass das jemand kennt. Kennt
ihr das? Die 03er?
Ja, die kleinen,
ja.
Ne?
Ja,
mit dem perfekt. Silberhals.
Ja.
So, wenn die, also da hattest du tatsächlich immer in den Kronkorken waren dann tatsächlich auch immer die, also die Logos von anderen Brauereien, die haben dann
quasi. Ah, ja.
Also, geil.
Ja.
Okay, aber das ist ja nicht hier unser Alkoholiker-Podcast diese Woche, Klaus, müssen wir nächste Woche nochmal weitermachen, ne?
Da könnt ihr uns gerne nochmal einladen.
Alles klar. Kommen wir zum Workflow der Woche. Gibt es irgendein Tool, einen Tipp, einen Trick, den ihr oder das ihr in der letzten Woche verwendet habt, der euch im Bereich Musikproduktion im Proberaum oder an eurem Instrument weitergebracht hat? Es kann die Excel-Tabelle sein, es kann neue Seiten sein, es kann alles Mögliche sein.
Ich habe tatsächlich meinen Gitarrenfunk, das Line 6 G90, wieder an den Start gebracht.
Mhm.
Und freue mich.
Okay.
Ja.
Und wie viel Klangunterschied macht es wirklich?
Am Anfang haben wir alle gesagt, ja. Also es gibt einen Klangunterschied. Also hat ja jeder auf dem Kopfhörer mitgehört. Also ich habe dann, wenn wir live proben, also wenn wir proben für den Live-Gig, probe ich natürlich dann auch gleich mit dem Funk, um zu gucken, ob es geht und wie es klingt. Beziehungsweise, ja. Wenn man dann noch ein bisschen EQt oder da kann man ja an so eine Kabellänge einstellen etc. Man findet was, man hört es dann nicht mehr.
Mhm.
Und wenn, dann hätte ich auch gesagt, also ich bin Verfechter, dass man manchmal die Unterschiede nicht wirklich hört, sondern in der rechten Hand spürt. Aber nein, ich bin da zufrieden. Und ganz ehrlich, den 0,5% Abstrich kann man auch machen dann.
Auf jeden Fall.
Mein Trick der Woche wäre auf jeden Fall darauf zu bestehen, dass der Gitarrist den Knopf findet, den er verdreht hat.
Ja.
Wenn er behauptet, dass er ihn nicht verdreht hat.
Ja.
Das bringt einen auf jeden Fall voran als Inch.
Ja.
Geil. Klaus, was hast du dabei?
Ja, es ist was ganz Banales und ich glaube, wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, aber das Thema Dokumentation, alles dokumentieren. Diese Woche um ein Problem, was ich bei einem Contact-Scripting-Projekt lösen musste, was ich schon mal vor Jahren gelöst hatte, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Und ich habe rumgekramt und habe zum Glück noch den alten Code gebackupt, wo es auch einigermaßen dokumentiert drin war und konnte es dann übernehmen, ohne dass ich es mir erstmal wieder drauf schaffe. Und ja, selbst so banale Sachen wie irgendwie das Routing vernünftig aufschreiben oder keine Ahnung was. Einfach mal, wenn man irgendwie einen gewissen Workflow einmal gemacht hatte, das mal kurz in ein paar Stichworten aufschreiben und irgendwie in einem Apple Notes oder in einem Microsoft OneNote einfach mal eben abspeichern, dass man es irgendwie wiederfindet. Das spart so viel Zeit.
Boah, ich habe einfach 1000 Checklisten, ne? Für alles. Für die Produktion vom Podcast, für die Vermarktung vom Podcast, für alles. Checklisten einfach, weil ich mir dann auch immer denke, das muss ich nicht im Kopf haben. Dass ich weiß, es steht irgendwo, aber wenn ich es nicht mehr weiß, dann lese ich es halt einfach nach.
Genau.
So, dann verbraucht es keinen Speicher in meinem Kopf.
Mhm. Schön, dass du sagst, wir haben tatsächlich für den Mixing-Prozess auch dann mit To-Do-Listen gearbeitet, weil dann irgendwann der WhatsApp-Chat dann doch sehr lang wurde.
Mhm. Ja.
Und haben dann da mit einer gemeinsamen To-Do-Liste gearbeitet, wo wir dann einfach wie was reinschreiben konnten und ja, konnte es dann abarbeiten und abhaken, da haben wir nichts vergessen. Es war extrem effektiv dann auch.
Ja, macht total Sinn. Kurzer Disclaimer, das ist keine Werbung. Sennheiser hat mir den neuen HD 490 Pro Plus geschickt zum Testen. Ich habe den Kopfhörer mal ausprobiert. Erstmal vielleicht kurz vorweg die Auflösung. HD 490 Pro Plus heißt nicht, es ist ein anderer Kopfhörer als der HD 490 Pro, sondern es ist einfach nur ein anderer Paketumfang, sage ich jetzt einfach mal. Also der Kopfhörer kostet alleine 399 €, mit einem zweiten Anschlusskabel von 3 Meter Länge, da richtig coolen Tasche und zusätzlichen Bügelpolstern, heißt es halt Plus in dem Lieferumfang und kostet dann halt 479 Euro UVP. Und wie schon gesagt, der kabelgebundener Kopf, Studio-Kopfhörer für Mixing, Mastering, also allgemein Musikproduktion, Post-Production, ist ohrumschließend und auch offen. Und ja, was mir beim Auspacken echt aufgefallen ist, das Teil ist einfach unfassbar leicht. Ich habe mal geguckt, hat 260 Gramm im Vergleich zu meinem DT1990 Pro, der 370 Gramm. Genau, die Polster sind abnehmbar, kann man waschen. Klaus, ich weiß nicht, kennt ihr diesen, oder der, kennst du das bei deinen Kopfhörern? Ich weiß nicht, ich habe so alte DT-77. Ich glaube, die Polster könnten auch mal eine Reinigung vertragen. Ich weiß nicht, was da alles schon so, wie viel Schweiß da noch so drin klebt.
Hat wir haben super uns beschriftet im Proberaum.
Okay. Man würde es auch am Geruch erkennen, denke ich.
Ja, genau. Genau, dann habe ich mal auch, also das Tragekomfort ist echt wirklich der Wahnsinn. Also Klaus, dein HD25, also das ist ja, der macht ja, presst ja den Kopf quasi kaputt.
Ja.
Und also das ist wirklich richtig angenehm. Das Klangeindruck ist auch auf jeden Fall sehr luftig, druckvoll, präzise. Macht Spaß auch Musik zu hören. Ich hatte das Gefühl, jetzt bei Blinding Lights, die Snare kommt nochmal viel, viel besser, knalliger raus. Im Vergleich zum DT1990 Pro würde ich sagen, klingt er tatsächlich ein bisschen mumpfiger, als würde in den Höhen irgendwo ein bisschen was fehlen, aber dennoch echt ein Top-Kopfhörer. Ich habe ihn jetzt aber nicht für die Podcast-Aufnahme genutzt, weil er halt eben offen ist und ich dann meinem Kollegen das Editieren sparen möchte. Mhm. Genau, also könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ein gutes Teil.
Ja, aber dein DT-990 ist auch offen.
Genau, aber ich habe irgendwie das Gefühl, also der hat hier an der Seite so, der ist halt wirklich so gefühlt so komplett offen. Ne? Also.
Ja, der sieht sehr offen aus.
Ja, der ist wirklich sehr offen, aber dadurch ist er halt auch echt sehr leicht.
Ich mag aber den angegebenen Frequenzbereich. 5 Hertz bis 36,1 Kilohertz.
Das ist schon geil. Deshalb, ich habe es nicht vorgelesen, aber 5 Hertz ist schon.
Sind das Wale? Wale, die sowas hören?
Das fühlst du wahrscheinlich nur noch irgendwo. Ich habe jetzt tatsächlich keine Messung gemacht, so ob ich das höre, so ein Sweep, irgendwie im Messtool oder so, habe ich jetzt nicht durchgeführt, genau.
Also, ob du 5 Hertz hörst, ich weiß es nicht.
Das fühlt man, wie gesagt.
Ja.
Gut.
Okay. So, dann haben wir noch einen Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und liebe Tacheles, habt ihr Referenztracks, die ihr entweder als besonders toll gemischt, gemastert, besonderes Songwriting oder vielleicht auch spezielles Sounddesign betrachtet? Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, und es darf natürlich auch gerne ein Song von eurem Album sein.
A la Dirk.
Also von unserem Album finde ich Traumpaar extrem gelungen. Wer da wirklich sich unser Album anhören möchte und da jetzt auch ein Ergebnis hören möchte von dem, was wir jetzt erzählt haben, würde ich den Song empfehlen.
Manchmal, wenn ihr schlaft, heißt das.
Mhm. Und Traumpaar ist der zweite, oder? Der dritte Track?
Traumpaar ist der, ich hab's gleich.
Der dritte.
Der dritte. Alle gut, es sind wirklich alle gut. Meins wäre ein Song, den ich immer heranziehe, wenn ich die Qualität von einer Anlage oder von Kopfhörern oder sowas checken will. Das ist Touch von Daft Punk aus dem Album Random Access Memories. Weil da alles von, also man liest ja immer, oh, die Lautsprecher bilden die Stimme ab und platzieren sie in Raum und so. Das ist da bei einer guten Anlage wirklich so. Der Gesang ist wunderschön und ganz eigen. Und dann kommt aber, dann wird mit dem Studio gespielt, mit Abständen, mit Raummikrofonen vom Schlagzeug weit weg und Chöre. Da passiert eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Touch.
Super. Pack mal drauf. Marc, was hast du dabei?
Ich habe Joe dabei, DJO, würde ich jetzt einfach mal sagen. Joe, End of Beginning. Also läuft auch ganz oft im Radio gerade. Ist irgendwo zwischen 70s Rock, Pop, bisschen Psychedelic-Einflüsse auch. Und was ich halt witzig finde, ist, dass ja, dass das Soloalbum von dem Joe Keery ist, glaube ich, spricht man das aus, also einem der Hauptdarsteller von Stranger Things, also hier ist Steve.
Ja.
Ja, der hat bringt schon so in diversen Bands, hat er Musik rausgebracht und dieses Joe ist jetzt sein Solo-Projekt. Seit 2019 macht er das, glaube ich. Und 2022 hat er dann die Platte rausgebracht, auf der jetzt End of Beginning ist. Und gerade geht der Track einfach durch TikTok wieder steil und ist auch oft im Radio zu hören. Und fand ich witzig, ist ein cooler Song. Und als ich dann recherchiert habe und herausgefunden habe, dass der bei Stranger Things ist, musste ich das natürlich hier auch erwähnen. Ne?
Sehr cool.
Klaus, und was hast du dabei?
Hier geht's jetzt zurück, Anfang der 80er, Abacab von Genesis. Das ist das gleichnamige 11. Album von denen und eben auch der Titelsong. Das markiert so ein bisschen den Übergang von Genesis jetzt vom, ich nenne es mal Hardcore-Prog zur kommerzielleren Rockmusik. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr gelungener Track insofern, dass er, der ist sehr aufgeräumt. Du hast halt die knalligen Drums da von Phil Collins und dazu dann eben immer so die ganze Zeit so eine Frage-Antwort-Thematik zwischen halt den Keys, vor allen Dingen halt einem Orgel-Sound von Tony Banks und den Gitarren, die so ein bisschen in den Hintergrund gehen von Mike Rutherford. Und es ist einfach ein sehr schöner Song so zum Anhören, der plätschert so vor sich hin. Ich würde allerdings den Radio-Edit jederzeit der Albumversion vorziehen, weil die Albumversion, die hat am Ende noch so 3 Minuten Solieren dran. Und das ist irgendwie so ein, das ist nicht so das geile Solo, was den Song abschließt, sondern als ob da jeder so an seinem Instrument sitzt und so ein bisschen vor sich hin zupft und drückt. Und da finde ich irgendwie, der Radio-Edit, der geht einfach wieder zurück zum Anfang des Songs und fadet dann aus und das finde ich, macht es viel, viel runder, aber ein toller Song.
Okay, cool. Ja, dann sind wir auch eigentlich schon am Ende angelangt, aber vielleicht könnt ihr beiden nochmal kurz erklären, wo findet man denn euch und eure Band online?
Also auf allen gängigen Streaming-Portalen sind wir als Tacheles Ausrufezeichen an das Ganze, also groß geschrieben und Ausrufezeichen vertreten. Wir sind bei Instagram tacheles.official und bei Bandcamp wird man uns sicherlich finden.
Wenn der Patrick dran gedacht hat.
Danke Patrick, jetzt schon. alles mit heißer Nadel gestrickt, aber ja, also im Prinzip, wo man Bands sucht, sollte man uns eigentlich finden. Also anhören ist natürlich ja, überall möglich. Das Album heißt Manchmal, wenn ihr schlaft, 10 hervorragende deutschsprachige Rocksongs.
Ja, und wir sind auf allen Plattformen, auch auf Apple Music und auch auf Amazon.
Okay.
Wahrscheinlich sind wir auch bei Facebook, aber da bin ich raus.
Okay. Ja, dann Dirk, Manfred, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Nachmittag hier für uns die Zeit genommen habt und uns so detailliert Einblick gegeben habt in eure Produktion und auch so offen und ehrlich wart, finde ich. Vor allem auch im Umgang miteinander, vor allen Dingen, was halt so dieses Thema Motivation, unterschiedliche Motivationen und so angeht. Und genau, also vielen, vielen lieben Dank.
Bitteschön.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.
Alles klar. Dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder über den Weg laufen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und wünsche euch alles Gute und viel Erfolg auch weiterhin mit der Band.
Dankeschön.
Danke.
Alles Gute. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, super Typen, würde ich sagen, ne?
Absolut. Ja, und einfach diesen Prozess gemeinsam durchmachen. Ich meine, wir haben es ja auch damals so in Bandzeiten gemacht. Das war alles nicht so einfach.
Ja, vor allem machen sie das ja auch schon sehr, sehr lange, ne? Haben ja auch schon dann sehr, sehr viel Erfahrung. Mhm. Und trotzdem steht man irgendwie gefühlt in jedem Stadium vor denselben Problemen, ne?
Ja.
Irgendwie vor denselben Themen. Innerhalb der Band, so. Also kennt man ja.
Ja, ich bin auch so ein bisschen nostalgisch geworden, muss ich sagen.
Ja? Ich habe gestern auch nochmal drüber nachgedacht. Man soll mal so ein Revival mit der alten Band, so. Ich meine, wäre auch nicht schlecht.
Ja.
so eine Comeback-Tour oder
ja.
So.
Ja, Zeit wird's, ne?
Ja, genau.
Du hast gesagt, du hast um 4 Uhr ein Meeting oder so.
Genau.
Ne? Ja. Oh, wir haben noch 4 Minuten Zeit.
Okay, gut, alles klar.
Möchtest du an dieser Stelle abkürzen oder können wir noch weitermachen?
Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, ich glaube, wir sollten dann jetzt tatsächlich Schluss machen.
Gut, dann macht das überhaupt nichts, weil dann packen wir uns einfach die ganzen Sachen, die wir rausgesucht hatten, in die nächste Woche rein. Unter anderem auch die Gear-News, gab ja ein bisschen was, aber machen wir dann nächste Woche, ne? Weil der Kollege, der muss noch arbeiten und ich auch. Gut, dann machen wir an der Stelle
mal
einen
Termin. Ich habe einen Termin mit den, wie soll ich sagen, Herstellern von deiner Lieblings-DAW.
Oh, dann bestell dir mal bitte liebe Grüße von mir.
Und deshalb möchte ich da nicht zu spät kommen.
Das kann ich absolut verstehen. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, sehr spontan, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an die Jungs von Tacheles dafür, dass sie uns hier die ganze Albumproduktion dokumentiert haben. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Warte mal, ich habe es mir extra hier aufgerufen. Podcastplanung heißt das heute mal bei Julia Bergen.
Sehr cool. Die Frauenquote wird immer größer.
Ja.
Super.
Muss.
So soll es sein. Ne? Richtig
geil.
So soll
es sein. Ne?
Ja, perfekt. Genau.
Und vielleicht kannst du ja nochmal einen Audio-Disclaimer dranhängen zu dieser Spendenaktion von Adi von Hit the Road Music. Das machen wir jetzt nicht. Wo gibt's das? Hittheroadmusic.com oder wo kann man da...
Hänge ich hinten dran, mache ich.
Hängst du hinten dran, alles klar. Gut.
Genau.
Dann hört ihr danach jetzt noch Klaus mit einem kleinen Aufruf für einen sehr guten Freund von uns.
Alles klar, genau. So, ihr kommt nächste Woche wieder an denselben Ort, aber nicht zur selben Zeit, denn da sind wir wahrscheinlich wieder um 11 Uhr hier und nehmen auf. Vermute ich jetzt einfach mal.
Ne?
Bis dahin bleibt ihr aber alle gesund, habt Spaß und tschüss.
Ja, ciao, macht's gut.
So, und jetzt wie versprochen noch ganz kurz die Info zum lieben Adi von Hit the Road Music. Ihr kennt ihn aus Episode, ich glaube es war 76, lasst mich bitte parallel googeln. Ja, 76, da hieß das Ganze noch Wochenrückblick und nicht Studiosofa. Ist schon eine Zeit lang her und damals hat Adi darüber erzählt, wie er zusammen mit seiner Freundin im Camper unterwegs ist, unter anderem in Marokko und dort verschiedene Bands aufgenommen hat, unter anderem in der Wüste. Völlig verrückt, seitdem ist viel Zeit vergangen und wir haben Adi unter anderem auf der NAMM getroffen, auf der Studioszene, vielleicht habt ihr ihn auch gesehen. Und er hat jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen und zwar auf GoFundMe. Und es geht darum, er möchte eine Music Production School in Marokko gründen und sucht da noch Unterstützer, eben um Gear anzuschaffen. Schaut euch das Ganze doch mal an, wenn ihr das interessant findet, auf gofundme.com. Und die komplette URL ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es mal zu diktieren. Ansonsten könnt ihr auch auf GoFundMe ganz einfach nach Music Production School in Morocco suchen. Die URL ist gofundme.com, ein Wort, /f/music-production-school-in-morocco. Ja, und dann landet ihr da. Aber wie gesagt, wenn ihr auf GoFundMe danach sucht, dann findet ihr das sofort. Da hat Adi auch nochmal alles dokumentiert, was er genau vorhat. Und ja, wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann würden wir uns riesig freuen und er natürlich umso mehr, um vielleicht eine Musikschule, ja, oder einen Ort für Musikproduktion in Marokko zu gründen. Danke euch.